Save big on your next project right now at Menards. Improve your home's appearance with a new garage door from Ideal Door. Did you know a garage door is the number one project for return on your investment? Instantly increasing the value of your home. Choose a new door from our in-stock selection or customize your own using our free garage door designer. Check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now.
Save big money at Menards.
Ohrjubel, der Podcast rund um Bundesliga und Kickbase.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ohrjubel. Ich bin wieder dabei, Moritz, und mir gegenüber sitzt mein guter Fußballbro Isa.
Hi.
Hallo und herzlich willkommen. Wir haben heute wieder eine vollgepackte Episode mitgebracht. Es geht um die Bundesliga, es geht um den internationalen Fußball, um den DFB-Pokal, um Kickbase und alles, was euer Fußballherz da draußen so begehrt. Und Isam, ich glaube, du hast was Klitzekleines für den Start vorbereitet.
Ja, ich habe mir, oder wir haben uns für den Start überlegt, dass wir als erstes auf unsere Instagram-Nachrichten eingehen. Also wir hatten ein bisschen was bekommen von positivem Feedback von zum Beispiel Momo. Der meinte, dass er unseren Podcast feiert und gerne zum Einschlafen hört. Nur Liebe, meinte er.
Finde ich sehr cute auf jeden Fall, ja.
Ich
sag jetzt schon mal gute Nacht, falls du den gerade zum Einschlafen hörst.
Ja, und wir haben noch eine Korrektur bekommen vom letzten Mal. Beim Quiz von mir meinte ich, dass Preußen Münster noch nie in der Bundesliga gespielt hat. Aber ja, Bastian hat uns darauf hingewiesen, dass Preußen Münster natürlich ein Gründungsmitglied der Bundesliga war. Also quasi waren sie schon in der Bundesliga. Also das stimmt auf jeden Fall.
Hat diesmal auf jeden Fall einen Strafpunkt jetzt bekommen.
Ja, müsste eigentlich sein. Und wir haben noch eine Teambewertung von Jonas, die zeige ich dir mal rein.
Also er hat uns sein Team zugeschickt und wir bewerten das Ganze, oder was? Ah, okay.
Also, ich zeige es dir ein bisschen, aber ich lese es natürlich auch vor.
Jo, fang einfach mit Torwart an.
Tor hat er Ramay,
boah, ich sag leider, also er ist einer der günstigeren Keeper in der App, aber er punktet ja wirklich sehr schwach. Hat mal seine Ausreißer, kann man auf jeden Fall upgraden.
Ja, finde ich auch. Ungefähr in der Preisklasse gibt es ja auch Blaswig.
Stimmt, momentan noch Blaswig. Und ich glaube,
und Darm ist auch ungefähr relativ billig, 10 Millionen.
Und Batz ist, glaube ich, bei Mainz auch noch einigermaßen günstig. Und der ist ja erstmal noch weiterhin gesetzt. Also vielleicht das so ein bisschen eine Alternative da.
Ja, die Abwehr hat eine Viererkette, Rosenfelder,
okay,
Mainka, Orban und Ando. Also Orban ist sehr stark.
Orban ist super stark. Ich finde generell, alle dieser Spieler sind so diese Spieler, die dir solide Punkte holen, außer Rosenfelder vielleicht. Bei Ando haben wir jetzt gesehen, er hat zwar noch keinen grünen Balken geholt, aber er punktet diese soliden 50 bis 90 Punkte, egal wie das Ergebnis ist. Und ich finde auch, Mainka ist einer,
der halt auch
sehr solide ist.
Stabil.
Ja,
safe. Also vor allem Orban glänzt hier. Und Mittelfeld hat er 5 Stück. Sehe ich schon, ist nicht schlecht. Also Nusa, Baumgartner.
Beide stark, gute Leipziger.
Musiala jetzt, kommt wieder.
Okay, geil.
Claude Maurice und Sinani.
Okay, Sinani habe ich meine Zweifel, ist jetzt gerade viel im Hype, weil er 2 Tore geschossen hat, waren halt 2 Elfer so.
Ja.
Aber Claude Maurice finde ich richtig cool und Musiala auch ein guter Bayern-Starter noch rangeholt, weil ich hatte Angst, dass er so ein Team hat, wo er keinen Bayern-Spieler hat.
Also der Bayern-Spieler ist wichtig und das Mittelfeld ist sehr stark, vor allem Baumgartner, Musiala, Claude Maurice, Nusa auch.
Gut. Ja, sehr stabil, das sind 5 super Top-Spieler auf jeden Fall.
Im Sturm hat er Kaufmann von Heidenheim.
Das okay, ist also natürlich das ist 500k Auffüller, ja. Klar, irgendwo muss man noch ein bisschen einsparen. Die Rückrunde ist ja noch gar nicht so lang, aber in sich total solide. Also ich würde sagen, 5, 6, 7 Spieler, die ich auch gerne hätte.
Ja, würde ich auch sagen. Also vor allem, wo würdest du sagen, müsste er upgraden?
Ja, also Tor und Sturm ist ganz
Tor
offensichtlich.
Ja,
am ehesten wahrscheinlich im Sturm, weil du brauchst schon einen, der wenigstens auf dem Platz steht und die Chance hat, Tore zu schießen. Selbst wenn es ein, keine Ahnung, Piringer ist oder so, lieber als ein Kaufmann.
Ja, er meinte, es ist eine Reset-Liga mit 12 Mann gerade. Mhm. Und er hat noch eine Frage. Er muss sich zwischen Palacios und Sinani entscheiden. Für diesen Spieltag. Aber
Palacios, ja, ganz offensichtlich Palacios. Ja. Also das ist für mich keine Frage. Ist
für uns beide klar. Auf jeden Fall bleibt bei Palacios.
Achso, er hält wahrscheinlich beide und überlegt, wen er aufstellt.
Wahrscheinlich,
ja. Dann wäre ich aber trotzdem zu 100% bei Palacios.
Ja. Also ich will auf beiden Seiten Palacios nehmen, wenn er einen verkaufen müsste.
Und ja, klar. Dann gehen wir.
Ich auf jeden Fall bei Palacios. Ja, das war's von den Insta-Kommentaren. Also schreibt uns da gerne. Orjubel heißt mir da auch auf Insta.
Mhm.
Und ich würde sagen, wollen wir mit den Bundesliga-Rückblick anfangen oder hast du noch was anderes?
Ja, ich habe was klitzekleines anderes noch. Und zwar hatten wir das vor Saisonbeginn und das war unser bestes Reel. Also das hat die meisten Klicks bekommen, dieses Format. Und deswegen ziehe ich das Ganze jetzt nochmal für dich auf. Du sollst einfach nur ganz schnell beantworten. Weißt du, wovon ich spreche? Hast du eine Ahnung?
Ich dachte, unsere Bundesliga-Prognose war das Beste.
Mein Fehler.
Kann auch sein.
Es war unser Bestes auf Instagram, glaube ich.
Ach so.
Aber auf TikTok hat, glaube ich, diese Bundesliga-Prognose am meisten bekommen, das stimmt. Aber auf Instagram war unser bestgeklicktestes Reel, wo ich dich gefragt habe, für jedes Team, wer ist der beste Spieler im Kader?
Das fand ich auch richtig cool.
Genau, ja. Das war ziemlich geil. Da habe ich das auch auf Instagram gepostet, auf unseren beiden Accounts. Und da ist es gut durchgegangen. Deswegen machen wir das Ganze jetzt nochmal. Du darfst dir natürlich, wenn du nicht aus dem Kopf antwortest, nebenbei die Teams öffnen. Und ich würde einfach mal anhand der Tabelle aus dem letzten Jahr durchgehen.
Okay.
Der beste Spieler im Kader von Bayern München.
Also wir reden jetzt von dieser Saison.
Von dieser Saison. Also es geht natürlich um die Form, aber auch generell ums Talent.
Dann sage ich Olise.
Olise bei Bayern, okay. Ja. Leverkusen.
Bei Leverkusen würde ich Grimaldo sagen.
Naja, ist schwer, da was anderes zu nehmen. Vielleicht Garcia gerade, aber ja. Frankfurt.
Frankfurt, boah. Jetzt im aktuellen Kader.
Oder in der aktuellen Elf, kannst du auch sagen.
Finde ich sehr schwer, einen Namen zu nennen, weil die sind alle nicht gut. Da muss ich jetzt
kann man aber immerhin gut noch dem Ausschlussverfahren gehen, weil mir fahren viele ein, die ich da gerade nicht nennen würde.
Ja, also ich... Boah, ich brauche jetzt gerade lang für die Antwort, weil es wirklich schwer ist bei dem Kader, aber ich glaube, ich würde trotz Verletzung sagen Burkhardt.
Burkhardt ist es vielleicht wirklich, ne? Sonst fällt mir vielleicht noch Brown ein, der es in den letzten Spielen wieder okay macht, aber Burkhardt ist vielleicht sogar die sicherste Antwort. Okay, wir machen weiter mit Dortmund.
Bei Dortmund würde ich sagen, auch wenn er später dazu kam, Schlotterbeck.
Ja, sehr gut. Freiburg.
Freiburg, Atubolo muss ich sagen.
Ja, dein Loverboy. Okay, Atubolo nehmen wir mit. Mainz.
Mainz sage ich natürlich Amiri. Also Amiri ganz klar, sage ich sogar.
Leipzig?
Leipzig sage ich diese Saison sehr überraschend. Oh, das ist schwierig. Leipzig hat richtig viele gute. Ich sage David Raum.
Aha.
Dein David Raum.
Mein
David. Aber ich sage Baumgartner knapp dahinter.
Guter Call. Bremen.
Bremen sage ich wahrscheinlich Jens Day oder Friedel.
Ja, genau, die beiden hätte ich auch gesagt. Ja, die beiden Konstanten immerhin. Stuttgart.
Undav eigentlich.
Musst du eigentlich mit Undav gehen? Vielleicht Chabot, der macht es auch echt gut dieses Jahr. Aber, und Leveling, aber ja. Gladbach.
Auch alle nicht gut, sage ich.
Obwohl, einer, der in der Hinrunde hat, krass performt. Viele Tore.
Ja, Tabakovic.
Ja.
War nicht schlecht. Ja, würde ich mit Tabakovic gehen.
Wahrscheinlich schon, ne?
Ja.
Wolfsburg.
Wolfsburg, da würde ich wahrscheinlich mit Arnold gehen einfach.
Ah, also er ist wirklich der Klassiker, ne?
Ja.
Ich glaube, ich wäre mit Grabare gegangen, aber
auch gut, ja.
Aber es ist schwer. Augsburg.
Augsburg. Letzte Saison war es natürlich Matsima, jetzt diese Saison war viel verletzt, deshalb würde ich die Saison mit... Boah, ist wieder schwer. Also, ich will wahrscheinlich Club Maurice gehen, aber er hatte auch nur so eine Phase, wo er gut war bisher. Also Phasen.
Also, lockst du ein?
Ja, Club Maurice sage ich.
Union Berlin.
Union Berlin. Da sag ich... Ducky oder Krefeld, ja.
Genau, die beiden hätte ich auch gesagt. St. Pauli.
St. Pauli, da gehe ich... Oh, da habe ich bestimmt gerade einen guten vergessen. Aber ich würde wahrscheinlich dann trotzdem mit Sinani gehen.
Okay.
Mir fällt mir gerade keinen anderen ein.
Du könntest noch einen Smith reinwerfen. Du könntest Fujita reinwerfen.
Ja, Fujita.
Ja, okay. TSG Hoffenheim, da gibt es jetzt eine große Auswahl.
Da gibt es eine richtig große Auswahl. Ja. Da finde ich sehr schwer, aber ich würde mit... Rotenburger gehen.
Ja.
Ganz klar. Eigentlich schon sogar, ich fand ihn wirklich überraschend.
Ja, auf jeden Fall. Die Box-to-Box-Qualitäten, die Scorer aus dem Nichts, sehr, sehr stark. Heidenheim, jetzt wird's tough.
Ja, jetzt wird's tough. Und Schimmer ist der Top-Torjäger, könnte man mit gehen, aber ich sag Meinke einfach.
Meinke, okay. Ja, ich wäre wahrscheinlich auch mit Meinke gegangen. Ibrahimovic kann man vielleicht noch reinwerfen.
Oh ja, auch gut.
Köln.
Köln, sag ich, diese Saison ist es Schwebe. Würde ich sagen.
Ja?
Ja.
Okay. Ja, doch, ist ein solider Call. Der macht das ordentlich. Vielleicht Kaminski noch. Ja. Aber ansonsten, ja, gut. Und die letzte Mannschaft, der HSV.
HSV.
Da hast du, ich weiß noch, da hast du beim ersten, vor der Saison hast du gesagt, ganz klar Dompe.
Ist natürlich jetzt
die schwierig.
Saison nicht der Fall. Jetzt abseits von seiner Suspendierung. War seine Saison ein bisschen durchwachsen. Bei Hamburg sind es so 2-3 Spieler. Sami Lokonga finde ich immer spielerisch sehr gut.
Jetzt verletzt, ne, leider.
Fabio Ribeira. Mit 2 roten Karten überschatten ein bisschen seine Leistung, weil sonst spielt er auch wirklich super.
Ja.
Und Hilf mir auf der Sprünge.
Vuskovic?
Vuskovic, ja, Vuskovic ist es.
Ja.
Ja.
Okay.
Also Vuskovic, klar. Ja. Und dann die anderen beiden Neuzugänge.
Alright. Ja, wunderbar. Ey, dann haben wir das wieder mal durchgesprochen. Kleines Halbsaison-Update, ein bisschen nach der Hälfte der Saison. Und jetzt können wir in den Spieltagsrückblick reingehen, oder?
Können wir machen.
Wunderbar. Wir gehen das Ganze chronologisch durch. Wir schauen uns die Spiele an und haben hier und da was anzumerken. Das Freitagabendspiel ging los und es war relativ übersichtlich von den Toren. Ein 1:1, was ich getippt hatte in der letzten Folge übrigens.
Hattest du.
Du hast gesagt, Frankfurt kassiert wieder 3 Tore. Der Bann ist immerhin gebrochen, aber die Frankfurter können bei den Unionern nicht gewinnen. Und der neue Coach hat so einen durchwachsenen Auftakt jetzt gehabt.
Ja, also beide Negativserien halten an, auch an diesem Spieltag. Und das Debüt von Albert Vieira war wirklich, wie du gesagt hast, durchwachsen. Und Union hat ja zum 60. Geburtstag, war das, vom Verein, sich nachträglich nicht so ganz beschenken können. Frankfurt hatte viel Ballbesitz, aber halt wenig Chancen. Also Union hatte, glaube ich, mehr Schüsse am Ende gehabt, also deutlich mehr Schüsse.
Ja.
Und nach dem Remis hält die Serie jetzt von 8 Pflichtspielen ohne Sieg bei Frankfurt in Folge. Und Union ist auch in diesem Kalenderjahr auch noch nicht mit einem Sieg vom Platz gegangen. Also sehr viele Unentschieden bisher.
Vor allem spannend, Frankfurt nur noch auf Tabellenplatz 8 mit 28 Punkten. Dahinter eben Union Berlin mit 25 Punkten. Das heißt, Union Berlin hätte hier echt wieder rankommen können. Hat sich das so ein bisschen selber genommen. Frankfurt sinkt weiterhin ab. Und man muss aber wirklich sagen, nochmal zu dieser Aktion von Højlund. Hast du das Spiel gesehen?
Ich weiß gerade nicht, welche du meinst.
Nee, also er hat gelb-rot bekommen, weil er halt den Elfmeter am Ende verursacht. Er zieht, ich weiß nicht, wen er darunter zieht, ein Unioner, ich glaube, es war Rani Khedira, zieht er runter im Strafraum, so irgendwie in der 84. Minute oder so.
Hm.
Und Querfeld tritt, also erstmal total unnötig von ihm, das wäre niemals ein Tor daraus entstanden, sage ich. Dann tritt Querfeld an. Und sein Elfmeter war so unglaublich schlecht geschossen. Wow.
Der war haltbar für Kawasan an sich. Ne?
Ich weiß auch nicht, wie Kawasan das den schon wieder nicht gehalten hat. Ne? Aber gut, es war halt ein Elfer, da kannst du dem Torwart selten was vorhalten. Baumgart sagt nach dem Spiel, wenn er den nochmal so schießt, schießt er ihn nicht mehr lange. Mhm. Noch so ein anderer Union-Funktionär meinte auch, also keine Ahnung, wie der Elferschießen übt, aber so geht das gar nicht. Und, und Querfeld meinte so, ja, keine Ahnung, ob die beiden in ihrer Karriere Elfer geschossen haben.
Das war schon ein bold Statement, sage ich, von Querfeld.
Ja. Ich meine, drin ist drin, ne? Wer trifft, hat recht. Aber das war echt ein schlechter Elber, muss man so sagen.
Ja, und Frankfurt hat jetzt seinen letzten Sieg am 14. Spieltag gehabt gegen Augsburg und Union am 15. Spieltag gegen Köln. Also bei beiden.
In der Rückrunde noch keinen einzigen Sieg. Ist hart.
Ja.
Ist echt hart. Gut, wir machen weiter. Mit der Samstagskonferenz um 15.30 Uhr hat der HSV tatsächlich 2:0 bei Heidenheim gewonnen. Und einer meiner Hot Takes ist fast in Erfüllung gegangen. Im letzten Podcast habe ich gesagt, Ransford Königsdörfer trifft 2-mal. Und du hast gesagt, wenn das passiert, kaufst du mir ein Trikot.
Und ich muss sagen, ich hatte da schon ein bisschen
eins gehabt. Hast du schon online dann geguckt, was die Preise sind?
Ich habe ein bisschen nachgeguckt, wie viel so ein Ransford Königsdörfer Trikot kostet. Und hatte dann am Ende Glück gehabt, dass nicht er das 2:0 geschossen hat.
Ja. Aber er schießt das 1:0 nach wunderbarer Vorarbeit von Otele, der im Team direkt eingesetzt wurde und angekommen ist.
Mhm.
Die Dompe-Position gerade so ein bisschen übernimmt. Philippe macht das 2:0 noch. Ich glaube, Philippe ist jetzt der alleinige Topscorer der Hamburger. Kann das sein?
Philippe müsste
oder der jetzt beste Torschütze. Sein, genau, er hat 5 Tore jetzt. Ich glaube, so viel hat niemand sonst.
Ja, genau.
Und Hamburg nimmt 3 wichtige Punkte mit, sind jetzt auf Tabellenplatz 11. Aber trotzdem nur 3 Punkte Abstand zu Tabellenplatz 16. Also es ist alles sehr knapp.
Sieht nicht schlecht aus für die Hamburger. Also Heidenheim, muss man sagen, hat auch jetzt nicht so schlecht gespielt. Also Heuer Fernandes war da halt unüberwindbar.
Ja.
Und das war der erste Auswärtssieg, wenn ich das richtig gelesen habe, für HSV seit irgendwie 2017. Also das ist schon sehr lange her, seitdem die letztes Mal in der Bundesliga waren.
Ja, das ist ewig her. Du hast recht, in dieser Saison waren sie auch die einzige Mannschaft bis jetzt ohne Auswärtssieg.
Ja. Und Vieira, den ich vorhin schon erwähnt hatte, hatte wieder eine Torwartbeteiligung.
Ja.
Ein gutes Spiel.
Der macht
dann Milo Konga leider verletzt in der Kabine geblieben
und
fällt jetzt auch für die nächsten paar Wochen aus.
Ich will nur einmal, auch wenn wir jetzt noch gar nicht über Kickbase reden, hervorheben, Dorsch hat das unfassbar gut gemacht, das spricht sich auch da spiegelt sich darin wieder, bei einem 0:2 macht er ohne Torbeteiligung und alles 114 Punkte.
Das ist sehr viel.
Also einen grünen Balken bei dem Spielstand auf jeden Fall total solide. Ja, Heidenheim hat jetzt die Krise noch verschärft, die sind mit 4 Punkten Abstand auf Platz 17 überhaupt. Das ist schon ziemlich hart, also das ist sehr hart.
Ja, zu den Konkurrentenvereinen kommen wir jetzt auch noch gleich
dazu. Was ein Übergang.
Und der eine ist tatsächlich erfolgreich vom Platz gegangen und davon gesegelt. Und das ist St. Pauli. Die haben 2:1 gegen Stuttgart gewonnen. Und der St. Pauli hat sich im Abstiegskampf deutlich eindrucksvoll zurückgemeldet. Und mit einem soliden 2:1-Erfolg.
Ja.
Saliakas, dein Spieler in Kickbase, kann ich dir jetzt schon sagen, hat den Elfmeter rausgeholt. Nee, nicht Elfmeter rausgeholt.
Er hat eine Kiste gemacht.
Getroffen, ja. Sozusagen, gutes Tor, ja? Würde ich sagen. Also,
super Vorlage von Pirker und er nimmt ihn direkt und haut ihn rein, ja.
Und Serhani hat dann für das 2-0 gesorgt und beim Stuttgart war halt dann schon die Spannung, wird das hier noch was? Mhm. Und Jamie Lemelin kam dann halt spät eingewechselt rein und hat dann noch getroffen sogar in der 90. Minute. Also das kam halt leider zu spät.
Mhm.
Und Stuttgart Zürich war sehr unglücklich.
Ja.
Hat er dann Elfmeter verschuldet.
Hast du das Interview darüber mit können wir dann mal kurz reden.
Ja, ich habe es mir auch angeguckt, das Interview.
Also es ist natürlich ganz klares Handspiel und ich sage, ich habe selten so ein Handspiel gesehen. Er haut den Ball förmlich.
Und es war ja ohne Gegnerdruck so.
Ja, ein bisschen, ne? Ich weiß nicht.
Er hatte da auch Zeit gehabt an sich, aber es ist, finde ich, trotzdem ein Handspiel. Auch wenn es unglücklich ist.
Ja,
aber
es ist klar ein Handspiel.
Das kann man ja nicht irgendwie in eine Regel setzen. So.
Nee, da gibt es auch nichts zu diskutieren. Er meinte das ja im Interview auch selber. Er meinte, ey, keine Ahnung, ich habe da irgendwie volles Blackout gehabt so mäßig. Ja, ist halt bitter, besiegelt so ein bisschen dann die Niederlage für die Stuttgarter, die 3 Punkte gut gebrauchen hätten können, weil dann wären sie jetzt auf Tabellenplatz 4, so sind sie immer noch auf Tabellenplatz 5 hinter den Leipzigern aufgrund des Torverhältnisses. Machen wir weiter?
Ja.
Dortmund gewinnt bei Wolfsburg, obwohl Wolfsburg echt ein gutes Spiel gemacht hat.
Was auch ein Dusel, sag ich.
Ja.
Es war wirklich, Dortmund hat, glaube ich, so eine gute Halbzeit gespielt und zweite Hälfte war wirklich... Vor allem Wolfsburg kam da richtig gut aus der Kabine, hat ein super Spiel gemacht. Gerassi hat am Ende Dortmund erlöst zum 2-1. Davor
habe ich mich für ihn wieder gefreut.
Da habe ich mich auch für ihn gefreut. Das war aus dem Spiel heraus sogar.
Ja.
Und dann Julian Brandt mit dem Kopf per Ecke.
Sein erstes Kopfballtor für Dortmund, sein drittes in der Bundesliga überhaupt. Und ich sag dir eins, wenn Julian Brandt nach der Ecke ein Kopfballtor macht, dann ist er nicht nur der Goat, sondern dann macht Wolfsburg echt viel falsch, weil der junge Außenverteidiger, ich glaube Bürger heißt der, der hat da Brandt verteidigt und wenn du das nicht hinbekommst, ich meine, Julian Brandt ist echt kein Kopfballspieler, dann hörst du dir nach ordentlich was an und den sehen wir jetzt erstmal, glaube ich, nicht nochmal in der Startelf leider.
Wahrscheinlich leider nicht mehr. Brandt hat super getroffen. Nach der Pause, wie gesagt, kam Wolfsburg gut raus. Kulirakis hat direkt nach Freistoß von Arnold das 1-1 geschossen. Dann hat Wolfsburg so viele Chancen gehabt, vor allem in Person von Amoura.
Ja.
Und er hat diese Chancen einfach nicht nutzen können. Ich glaube, er hatte wirklich...
Algerische Luis Diaz. Sag
ich. Ja, 3-4 Chancen, wo er gefühlt allein aufs Tor lief. Und er hat die einfach nicht reingemacht. Er hat die nicht mal aufs Tor bekommen, war das Problem. Also es war schon sehr bitter für Wolfsburg. Und am Ende hat dann Dortmund Wolfsburg gestraft, dass sie ihre Chancen nicht genutzt haben und 2-1 haben gewonnen.
Ja, erkennt man auch daran, Dachim, Amoura hat tatsächlich 3 Großchancen kreiert und die hat er alle, also Amoura, nicht reingemacht. Ist tough auf jeden Fall. Damit Wolfsburg, und das ist vielleicht vielen gar nicht bewusst, auf Tabellenplatz, also punktgleich mit Bremen für den Relegationsplatz. Wolfsburg ist dick im Abschießkampf, während Mainz zum Beispiel und Augsburg sich da gerade rauskämpfen, ist Wolfsburg sowas von unten drin und es kann sein, dass wir seit Jahren mal wieder Wolfsburg in der Relegation oder sogar nächstes Jahr in der zweiten Liga sehen.
Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Also der Abschiedskampf ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend dieses Jahr.
Ist alles eigentlich
wie jedes Jahr in der Bundesliga.
Ja. Und apropos Abstiegskampf, wir hatten ein absolutes Abstiegskampf-Duell. Augsburg gegen Mainz, was Mainz zu Hause ziemlich locker 2-0 gewinnt. Zweimal Nadim Amiri, zweimal Elfmeter.
Können wir einfach drüber reden?
Ja.
Ich glaube, klar, der zweite ist ganz klarer Elfmeter. Also das war ein ganz klares Foulspiel. Hat sich auch, glaube ich, der Gegenspieler nicht beschwert.
Nee.
Weil niemand hatte sich beschwert.
Das finde ich immer eigentlich ganz angenehm, wenn sich niemand beschwert.
Auch, sondern das ist so klar, weil finde ich auch cool, wenn die Leute dann auch so realisieren. Aber es war ja auch klar, sehr, er hat ihn klar getroffen.
Ja.
Beim ersten, finde ich, kann man ein bisschen drüber streiten, weil auf den Bildern oder im Video hat man nichts Klares gesehen, dass es einen Kontakt gab zwischen Redzpijai und
Bell.
Aber der Schiri selber meinte dann, dass er was gehört hatte. Und deshalb einen Elfer gegeben hat.
Ja.
Und der VAR konnte da irgendwie kein Gegenstück bringen. Er hat sich ja halt nicht mal mehr angeguckt. Wahrscheinlich deshalb auch. Oder
I guess. Also das ist ja immer dieser Faktor. Der einzige Faktor ist ja nicht, wie deutlich, sage ich mal, oder was genau siehst du auf den Bildern, sondern es ist es eine klare Fehlentscheidung? Und der Schiedsrichter sagt, ich höre den Kontakt, ich sehe den Kontakt. Und wahrscheinlich hat der Videoschiedsrichter dann auch die Bilder sich angeschaut und aus seiner Sicht hat er den Kontakt auch gesehen, deswegen holt er ihn nicht ran. Ich sage wie du, eigentlich ist da gefühlt gar kein Kontakt und wenn der Videoschiedsrichter auch sagt, er berührt ihn nicht, dann muss er ihn natürlich rausholen.
Also für mich, ich glaube, es soll ja bald diese Regel kommen, dass man irgendwie pro Halbzeit, wie bei, ich weiß nicht, wo ist es, Eishockey oder beim Basketball,
auch Challenges, ne?
So Challenges machen kann, das finde ich gut, weil das wäre auf jeden Fall so eine Challenge wert, weil ich finde, vor allem bei so einer spielentscheidenden Situation, so ein Elfmeter, es kann ja schon mal einen richtigen Rückenwind geben, ob du dann 1-0 führst oder nicht. finde ich, da kann man sich auch irgendwie nochmal die Minute nehmen und sich nochmal angucken.
100%. Also ich meine, wenn du mit dem Videoschiedsrichter arbeitest, dann gerne so Regeln einführen, die das Arbeiten auch verbessern, wie eben so eine Challenge. Finde ich auch eine sehr, sehr gute Idee. Hast du noch was zu dem Spiel sonst?
2-0, ja, Miri beide Tore per Elfer. Ich glaube, er hat jetzt 9 Saisontore und 7 davon waren per Elfer.
Ja, er ist der Mr. Elfer, ne? Also mit Kerry Kane zusammen. Beide in der Bundesliga jetzt noch keinen verschossen.
Und Urs Fischer, der wirklich Mainz beflügelter, gewann von seinen 8 Pflichtspielen als Mainzer Trainer, damit jetzt 4 und verlor nur ein einziges. Schon sehr, sehr gut, wie die Mainzer gerade unterwegs sind.
Ja, das ist echt stark. Ansonsten würde ich noch mal kurz Batz anmerken, der Mann macht das unfassbar gut und mein Hot-Take ist so ein bisschen, also noch nicht mein richtiger Hot-Take für diese Folge, aber ein Hot-Take, der Mann ist bis zum Ende der Saison im Tor. Ich glaube, Zehntner sehen wir dieses Jahr nicht mehr im Tor stehen. Batz macht das so gut, Zehntner fehlt echt lange mittlerweile und ich sag, der Mann macht das für diese Saison. Es klappt doch.
Ja, stimme ich dir zu, also vor allem finde ich das sehr überraschend. Ja. Ich weiß aber, also ich stimme dir zu, dass er es sehr gut macht. Ich bin mir nicht sicher, ob er jetzt bis zum Ende der Saison bleibt. Also wenn Zentner, du meinst es so, wenn Zentner auch wieder fit wird?
Zentner wird ja wieder fit sein in, keine Ahnung. Ja. Vielleicht, es war eine Adduktorenverletzung, sagen wir, der ist in 2 Wochen oder eineinhalb Wochen.
Und du sagst, dass er im Tor bleibt, Batz.
Ich denke schon, weil Zentner braucht auch erstmal dann wahrscheinlich 2-3 Wochen, bis er wieder in Topform ist.
Das stimmt, ja.
Dann sind es halt nur noch, keine Ahnung, 6, 7, 8 Spiele. Und wenn es klappt gerade mit Batz im Tor, der es wirklich gut macht, sehe ich keinen Grund, ihn da rauszunehmen in so einer heiklen Situation.
Zu, aber ich glaube, Zentner hat es jetzt über die letzten Jahre eigentlich immer gut gemacht für Mainz. Und ich glaube, er hatte auch so ganz, ganz leichte so Nationalcalls. Also natürlich waren da Darm und Atubolu und die anderen, die waren da viel größer. Aber ja, er war letzte Saison einer der besten Keeper. Finde ich sehr spannend, aber ich glaube, dass er Batz wieder aus dem Tor verdrängen wird, wenn er wieder fit ist. Also irgendwann diese Saison auf jeden Fall.
Es gibt auf jeden Fall Argumente für beide Seiten. Ich bin sehr gespannt.
Ja, machen wir weiter mit dem nächsten Abschiedskampf-Duell da. Also nicht Duell, aber
ein,
der mit drin ist.
Ein Verein ist auf jeden Fall tief mit drin, ja.
Ja, der SV Werder Bremen hat trotz langer Überzahl beim Tune-Debüt in Freiburg verloren und rutscht damit jetzt nur noch auf Platz 16. Punktgleich mit Wolfsburg, aber mit schlechter Tordifferenz. Ja, Ex-Werderaner Jan-Niklas Beste traf relativ früh zum 1:0.
Ist das sein erstes Tor für die Freiburger? In der Bundesliga, meine ich?
Ich glaube schon. Zweites. Ich glaube, er auf jeden Fall.
Ich glaube, er hat in der Europa League einmal getroffen.
Er hat in der Europa League getroffen.
Genau, in der Bundesliga 2 Vorlagen und jetzt seine erste Kiste.
Vorlagen war das, okay. Ja, also, wir können ja direkt darauf eingehen. Von Bremen war es offensiv wenig und dann kam halt so eine spielentscheidende Situation von Johan Manzambi, können wir direkt reden, in der 51. Minute.
Ja,
wo er rot bekommen hat.
Er bekommt die rote, es ist für mich, es ist eine klare rote, man kann nichts dagegen sagen. Ärgerlich, eigentlich läuft Manzambi nur, also er geht da nicht wirklich mit dem offenen Bein rein. Dem Mann, also der Werderaner Gegenspieler, rutscht weg und rutscht sozusagen in seinen Fuß so ein bisschen. Also das ist eigentlich was dir nicht passiert als Manzambi, weil das ist, du willst da gar nicht so reingehen. Dann stempelt er sein Schienbein, ist natürlich dann ein hartes Bild, ist eine rote Karte, nachdem er erst Geld bekommt.
Die Wiederholung sah auch schon sehr hart aus.
Ja, und du kannst da auch, dass er rot bekommt, nicht in Frage stellen. Jetzt nur ein bisschen die Sache, er bekommt 3 Spiele Sperre. Ist das nicht ein bisschen hart dafür, dass du wirklich gar nicht mit Vorsatz agiert hast? Also das ist schon tough.
Es ist schon sehr tough. Ich glaube, weil man halt entschieden hat, dass dieses Foul bewertet, weil es war schon, ich glaube, oberhalb des Knöchels oder so.
Es war klar, es war fast am Knie gefühlt, es war ein dickes Schienbein.
Deshalb, ich glaube, weil das so als sehr gefährliches Spiel angesehen wird, auch wenn es nicht wirklich so durch seine Schuld war, aber dann muss man halt auch mit der Härte bestrafen. Also es ist sehr schwierig. Ich glaube, ich hätte auch rot gegeben natürlich, weil es schon trotzdem hart ist.
Ich meine, der Mann wurde auch verletzt ausgewechselt, ne?
Ja.
Also das war auf jeden Fall ein harter Treffer, so ist es nicht, ja.
Und jetzt die Frage halt, wie viel hättest du ihm denn gegeben?
Ich hätte ihm vielleicht...
Ein Spiel?
Ja, ein, zwei Spiele, weil das Bild ist hart, deswegen verstehe ich, dass du ihm mehr als zwar ein Spiel geben willst, aber ich finde, 3 Spiele ist wirklich so ein Luis Diaz-Foul in der Champions League vielleicht. Wo ich übrigens immer noch der Meinung bin, hätte man diskutieren können. Aber
finde ich auch.
Also da habe ich das so verstanden, dass alle so meinten, so hey, er kann gar nicht zum Ball kommen und geht nur den Spieler. Deswegen 3 Spiele Sperre. Dann dachte ich mir so, okay, check ich irgendwie. Für mich war es übrigens immer noch keine rote Karte, aber die Diskussion ist jetzt lange durch. Aber bei dem Fall jetzt hier, bei Manzambi, der will ja nicht mal da reingehen. Er will gar nicht den Mann treffen. Er will einfach nur laufen. Der Mann rutscht unglücklich weg und in seinen Fuß. Also es ist für mich eigentlich nur 1 Spiel Sperre. Aber ich glaube, es wird auch gechallenged von Freiburg. Also ich glaube nicht, dass sie das auf sich sitzen lassen.
Sehr, sehr kontrovers. Das finde ich auch schwer, das zu beurteilen. Also ich hätte schon 2 Spiele gegeben wahrscheinlich.
Ja.
Auf jeden Fall war das halt von Bremen halt nichts. Auch nach der roten Karte. Also Bremen war in Überzahl, fast eine ganze Hälfte lang. Und offensiv kam da wirklich gar nichts.
Ja, also es war sehr schwach. Bremen
war am Ball, also es war so ein bisschen um den 16er geguckt.
Ja.
Freiburg hat offensiv dann immer auch wieder sehr gefährliche Angriffe gehabt. Hat dann halt dieses eine Tor geschossen von Suzuki, das aber aberkannt worden ist. Nach dem Trikot ziehen.
Ich glaube, er zupft Friedel oder irgendwen ein bisschen.
War aber trotzdem ein schönes Tor eigentlich.
Hat er gut eigentlich gemacht. Trocken reingehauen eigentlich, ja. Ja, ich habe nicht so ganz verstanden, warum Top und Njimba auf dem Platz stehen. Njimba ist wirklich, der steht auf dem Platz seit, ich glaube, 5 Spielen oder so startet der. Und der hat pro Spiel 4 Großchancen und trifft gar nicht, also gar nichts. Und es ist wirklich, also vor dem Tor ist der Mann sowas von nicht eiskalt, also der ist so komplett heiß vorm Tor, aber so negativ gemeint. Und Top ist wirklich einer, der die Saison auch noch keinen guten Fuß auf den Rasen bekommen hat. Verstehe nicht, warum du nicht Mbangula spielen lässt, der für mich mit Abstand der beste Spieler im Kader ist, wenn man ihn mal spielen lässt. Und dann daneben Milosevic reinhaust. Die beiden sind doch da. Ich verstehe nicht, warum du sie nicht spielen lässt, sondern jetzt zum 4., 5. Mal in Folge 2 Spieler auf den Platz bringst, die wirklich, wirklich absolut ungefährlich sind momentan. Das kann ich nicht nachvollziehen.
Ja, das ist, also allgemein, der Bremen-Kader ist halt vor allem in der Offensive nicht gut genug von der Qualität her.
Ja.
Das sieht man auch. Das wird sich auch durch die Saison ziehen. Und jetzt als nächstes kommt Bayern München. Das wird eine sehr, 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 sehr harte Aufgabe.
Ja.
Ich glaube, alle sind sich einig, Bremen wird das nicht gewinnen. Ja. Die Frage ist nur, lassen sie sich abschießen oder nicht. Aber danach hat Bremen ein Programm, da müssen sie performen. Ich glaube, St. Pauli kommt, da kommt Heidenheim. Ich glaube, da kommt auch irgendwann Mainz und Augsburg. Also da müssen sie auf jeden Fall sehr, sehr viele Punkte holen.
St. Pauli, Heidenheim, dann kommt tatsächlich Union, dann kommt Mainz, dann kommt Wolfsburg, auch momentan also ein echtes Absteigerduell.
Jetzt geht es für Bremen absolut in die heiße Phase nach den beiden Spielen. Da muss jeder einzelne Punkt mitgenommen werden. Also da muss Daniel Thun und Bremen wirklich alles geben, und damit sie nicht am Ende absteigen. Also Bremen, ich habe um Bremen wirklich ganz, ganz viel Angst gerade.
Und da musst du auch in der Lage sein, in 40 Minuten Überzahl auch einen Punkt mitzunehmen.
Ja, also das vor ist schon hart. Offensiv muss halt mehr Gefährlichkeit kommen, das ist halt viel zu wenig.
Ja. Das Samstagabendspiel war ebenfalls offensiv sehr mau. Wir waren beide klar der Meinung, dass Leverkusen das Ding hier holen wird. Gladbach geht 1-0 in Führung, da macht Leverkusen noch ein spätes 1-1. Das war eins der trockensten, ich habe es mir sagen lassen, ich habe es nicht geschaut, trockensten, langweiligsten Topspiele, was wir seit langem hatten.
Ja.
Beide Teams waren wohl sehr, sehr, ich meine, die haben auch beide, Leverkusen hat DFB-Pokal gespielt und Gladbach ist ja generell irgendwie momentan so ein bisschen schleppend unterwegs. Also beide Mannschaften, die nicht in absoluter Topform momentan sind, aber es war wohl echt sehr zäh.
Ja, Leverkusen hat vor allem in der ersten Halbzeit nicht so gut gespielt und hat am Ende noch Glück gehabt. Also Yannick Enger hat erstmal das 1 in der 10. Minute gemacht und danach war es ein Eigentor sogar.
Stimmt, es war sogar ein Eigentor von Sander, ne?
Von Sander in der 44.
Ja, stimmt.
Was nochmal so Leverkusen zurückgebracht hat und am Ende, es war halt auch nur ein 1-1. Am Ende, es war halt wirklich ein sehr zähes Spiel, also da war nicht so viel los.
Ja, habe ich von Leverkusen vor allem deutlich mehr erwartet. Und am Sonntag verlieren die Kölner 2-1 gegen Leipzig. Raum mit einer guten Vorlage auf Baumgartner, Schlager mit einer guten Vorlage auf Baumgartner, Baumgartner Doppelpack, also der Mann ist weiterhin on fire. 8 Tore, 6 Vorlagen bis jetzt. Kann mir sogar vorstellen, dass wir den nächste Saison, wenn Leipzig ihn nicht halten kann, in der Premier League sehen, weil irgendwie ist es für mich so ein Spieler, der diesen Schritt gehen könnte.
Könnte, stimme ich dir zu. Baumgartner hat nicht nur das gemacht, er hat sogar noch ein Tor gehalten.
Auch wenn man das so sagen kann. Eine
spannende Situation gewesen.
Wie war das nochmal?
Es gibt auch immer noch sehr viel Diskussion darüber.
Der Mainzer, der Kölner stand im Abseits, deswegen wurde es nicht anerkannt, ne?
Also so wie ich es sah, es war irgendwie ein Schuss. Ich glaube, der war noch abgefälscht von dem Kölner. Und dann war Gulaschi schon, also Baumgartner stand neben Gulaschi. Das war nach einem Freistoß alles, also die standen irgendwie nebeneinander. Und Baumgartner hat ihn erst an den Oberkörper bekommen und dann ist er an seine Hand gefallen. Also er lag fallend auf dem Boden quasi. Hat ihn halt deutlich mit der Hand berührt. Ich glaube, der wäre vielleicht sonst gefährlich aufs Tor gekommen. Aber das Ganze wurde sich dann oft angeguckt und am Ende wurde entschieden, dass es abseits war. Also der Schiri hat erstmal gesagt, es stand ein Handspiel fest und dann meinte er, oh sorry, war vorher in der Abseitsposition. Und dann habe ich mir das angeguckt. Hast du das gesehen?
Ich habe da
gar keinen Abseits gesehen. Also es war für mich gleiche Höhe. Es sah für mich wie gleiche Höhe aus.
Es ist wirklich
nicht, so dieses, hast du dieses Bild gesehen?
Frage, wo die Linie ansetzt.
Ja, das ist das Problem, ja.
Genau.
Und am Ende gab es dann auch noch weiter Diskussionen. Also es ist, finde ich, sehr, sehr schwierig, sehr bitter für die Kölner. Weil, okay, Abseits ist eine faktische Entscheidung. Ich glaube, da sind wir uns beide einig. Entweder ist es Abseits oder nicht.
Da gibt es meistens nichts zu diskutieren, ja.
Aber ich habe da wirklich gar nichts gesehen. Ich habe da, also man hat die Linie gezogen, ich habe da nicht mal was gesehen.
Ich bin
sehr schwer, sehr schwierig.
Ich bin bei jedem Foul und bei jedem Elfer und bei jeder Karte immer bereit zu diskutieren. Abseits ist eigentlich immer so, wie du sagst, eine faktische Entscheidung. Und dass da jetzt ein Problem aufkommt, das ist für mich, damit will ich mich gar nicht beschäftigen. Also so mental will ich mich damit gar nicht beschäftigen, weil Abseits somit das Einzige ist, was momentan noch so ganz sicher als Entscheidung feststeht. Und dann denke ich mir so, ey, wenn der Kölner Keller entscheidet, ist sogar der Kölner Keller, ja, gegen ja. die Kölner, dann, dass es Abseits ist, dann vertraue ich darauf. Und wenn, selbst wenn es so eine Millimeterentscheidung ist, dann denke ich mir, hey, das hatten wir die Saison schon mehrmals. Bei Union gegen die München hatten wir so eine Millimeterentscheidung. Wir hatten so eine Entscheidung bei Dortmund gegen, was weiß ich, gegen wen das war.
Ja, aber da sieht man immer die, da sieht man das immer noch.
Ja, I don't know. Ich
weiß nicht, du musst dir mal dieses Foto angucken.
Ich habe es mir angeschaut, ich habe mir Highlights angeschaut. Vielleicht bin ich da auch zu naiv oder will zu naiv vertrauen, aber für mich ist das immer so bei Abseits echt so, ey, wenn der Kölner Kellner das sagt, dann ist es so. Aber ey, ich verstehe den Frust. Vor allem für die Kölner ist das sehr enttäuschend und ärgerlich. Mhm. Und ich verstehe auch, dass du dich da ärgerst, beziehungsweise du das als Problem siehst. Ich gehe da nur...
Also ich kann auf jeden Fall das verstehen, weil ja. ich habe das live gesehen, ja. Da fand ich das auch schon... Also er hat mich auch schon gewundert.
Ja, nee, ich kann das verstehen. Es ist nichts, was wir jetzt ändern können. Und ich glaube, auch in Zukunft werden solche Situationen eher selten auftreten. Aber ja, es ist natürlich sehr, sehr verrückt ja. gewesen.
Und letztes dann, Spiel des Sonntagabends gab es auch nochmal eine kontroverse Entscheidung, die sehr spielentscheidend waren. Ja. Nämlich direkt der Elfer für Bayern München und die frühe rote Karte für Kevin Akpoguma.
Und da habe ich jetzt was Kleines für dich als Frage. Also Akpoguma, kurze Situation. Diaz ist frei vom Torwart. Akpoguma hält ihn etwas, zieht ihn so ein bisschen rum. Also der Schwung, den Akpoguma beim... Ich glaube, Akpoguma fällt aufgrund des Kontakts mit Diaz und zieht dann Diaz so ein bisschen mit. So. Ist für mich auch ein Elfmeter so. Da geh ich mit. Aber Akpoguma kriegt dann in dem Fall von Stieler die rote Karte und wird in der wievielten Minute... Sehr früh.
16
Minuten vom Platz geschickt. Erstmal ganz kurz zur Faktenlage. Ist es für dich ein Elfmeter? Nur ja oder nein?
Boah, ich finde das schon mal schwierig. Ja? Weil ich fand auch, ich bin ja Bayern-Fan. Und ich fand auch, Luis Diaz war ja schon so fast am Fallen. Und Akpoguma war auch am Fallen. Und beide ziehen aneinander. Vielleicht Akpoguma, ich finde beide ziehen aneinander. Also
ist kein Elfmeter für dich? Nicht unbedingt?
Ich sag nicht unbedingt.
Und wenn es ein Elfer ist, dann gibst du?
Das Ding ist, wenn es ein Elfer ist, dann muss man halt Ruck geben, weil ja. er halt quasi eine Torchance verhindert. Das ist halt, glaube ich, das Problem, weil es halt in der Regelung dann so ist. Aber ich finde, die beste Entscheidung wäre wahrscheinlich gewesen, Elfmeter, aber keine Karte. Aber wenn es halt, es geht halt leider nicht.
Ja, irgendwie. Klar, das geht nicht.
Aber ich glaube, das wollten halt die meisten. Für die meisten war es so, dass es ein Elfer ist, okay, aber dass es halt dann keine rote Karte ist. Und ich finde auch, das ist irgendwie, wenn du das so vergleichst, ist es zu wenig für eine rote Karte.
Ja, du hast auch schon selber gesagt, dass das so ein bisschen spielentscheidend war. Und ich habe dir da jetzt drei Zitate von Toni Kroos mitgebracht. Der hat in seinem Podcast einfach mal Luppen.
Darüber geredet.
Und er hat den Schiedsrichter kritisiert, und zwar sehr scharf. Er hat gesagt, wenn es nicht läuft, dann muss halt wieder ein Elfmeter her. Das kennt man auch von Real.
Hat er gesagt. Aber es hat auch Spaß gemacht. Ich weiß, er hat danach safe gelacht.
Weiß ich nicht. Fand ich auf jeden Fall eine sehr wilde Sache. Und du als alter Real- und Ronaldo-Fanboy und als Bayern-Fan kannst ja mal vielleicht dazu sagen, also hast du das Gefühl, dass Bayern und Real solche Elfmeter eher zugesprochen bekommen?
Boah, ich habe nicht nur Gefühl Bayern-Real. Ich sag Real, Barca vor allem. Bayern nur in der Bundesliga, wenn überhaupt. In der Champions League nicht. Und allgemein finde ich auch ein paar englische Mannschaften, finde ich, haben auch da sehr viel Schiri-Glück.
Sagst du, das ist schon so, dass solche Top-Clubs vor allem in den nationalen Ligen bessere Entscheidungen für sie getroffen bekommen?
Nationalen Ligen und ich finde auch in der Champions League sogar. Teilweise haben die sehr viel Glück da.
Aber nicht für Bayern, hast du gesagt.
Bayern, ja, ich finde, deutsche Vereine haben in der Champions League sehr viel Pech. Mhm. Also wirklich sehr viel
Pech. Ja, aber wir sprechen jetzt hier von vorsätzlich Entscheidungen, nicht von Glück oder Pech. Er sagt ja, dann muss er...
Ja, Glück und Pech mit den Entscheidungen des Schiris, so meine ich
das. Aha, okay, ja, verstehe. Okay. Ja. Zitat Nummer 2. Über die frühe rote Karte. Groß sagt, das hat der Kollege Stieler schnell beendet, also die Spannung in dem Spiel. Du kannst natürlich auch ein Spiel komplett unnötig einfach beenden als Schiedsrichter.
Sehe ich auch so. Ich glaube, jeder hat sich ein richtig geiles Topspiel gewünscht. Es war, finde ich, trotzdem ein super Topspiel. Sehr viele Highlights auf beiden Seiten. Hoffenheim hat es trotzdem spannend gemacht.
Hat es mutig auch gemacht, finde ich. Also gerade Aslani, unfassbar.
Vor allem gutes erste Spiel. Halbzeit, das war ja wirklich... Trotzdem fast ausgeglichenes Spiel, muss man sagen. Klar. Also war ausgeglichen.
Ja.
Ich glaube, jeder hätte sich halt ein geileres Spiel gewünscht, dass es 11 gegen 11 ist. Als ich auch das gesehen habe, habe ich mich natürlich ein bisschen gefreut, aber ich wollte auch eher so ein spannendes Topspiel haben.
Ja, wir haben auch beide getippt, dass es eher enger wird. Mein drittes Zitat kommt gleich. Kurz zum Spiel selber. Also, man muss einfach, es war einfach ganz klar so, Hoffenheim macht gerade in der ersten Halbzeit viel richtig, spielt mutig. Aslani mit einem super Spiel, Kramaric, der Bayern schräg, trifft mal wieder. Und dann ist es halt das Problem, du bist nur zu zehnt und wenn du dann nicht, generell schon, aber gerade wenn du zu zehnt bist gegen die Münchner, in jeder Sekunde hellwach bist, dann fängst du die halt auch eben mal 5 Tore. Und es ist mal wieder ein Topspiel, was die Münchner mit großem Abstand gewinnen, wie auch schon gegen die Leipziger, werden hier die Nachfolger, sage ich mal, der Tabelle abgeschossen. Und jetzt für mich die Frage, nachdem Bayern jetzt 5-1 gewonnen hat, 6 Punkte wieder vor Dortmund ist. Toni Kroos hat gesagt, wir hätten einen Meisterkampf, wenn Dortmund 6 Punkte vorne wäre, so rum nicht.
Da stimme ich Ihnen hundertprozentig zu. Ja? Also ich glaube, selbst wenn Bayern das Spiel sogar verloren hätte, wäre es vielleicht ein bisschen spannend gewesen, weil Bayern nochmal nach Dortmund fahren muss.
Da wären es nur 3 Tore gewesen, Punkte gewesen, ja.
Nur 3 Punkte, aber ich sag, selbst dann, dass Bayern 3 Punkte führt, ist es Bayern München und Dortmund, wir kennen Dortmund.
Ja.
Also wir sehen ja auch die letzten Spiele von Dortmund, die waren auch alle nicht souverän, am Ende haben sie gewonnen. Das muss man halt dann ansehen, aber wenn man sie spielerisch sieht, dann war das irgendwie mehr Glück als Verstand gefühlt, finde ich. Vor allem jetzt im Wolfsburg-Spiel sieht man das ja nochmal. Das war wirklich schon sehr glücklich.
Das hört Achmed nicht gerne gerade. Unser Podcast-Aushilfe und absoluter Dortmund-Fan.
Also ich sag auch, da stimme ich Toni Kroos hundertprozentig zu. Also wenn Dortmund erster Platz wäre und mit 6 Punkten führen würde, dann wäre es nochmal richtig spannend. Aber so wie es gerade ist, ich glaube jetzt sind es ja 6 Punkte für Bayern.
Jetzt sind 6 Punkte für Bayern Vorsprung.
Dann sage ich auch schon, das ist schon zu 90% entschieden.
Ja, okay, alles klar. Das waren die Zitate dazu. Zu dem Bayern-Spiel können wir noch sagen, Lennart Karl hat mal wieder für mediale Präsenz gesorgt. Seitdem er gesagt hat, dass er irgendwann mal zu Real will, läuft es bei ihm gar nicht. Und jetzt mit dieser Dribbelaktion.
Also ja, so, es war schon, sah halt nicht so schön aus, muss man ehrlich sagen. Es war ein bisschen unglücklich.
Ja.
Prass hat da auch noch mit dem Daumen hoch.
So geil reagiert, also es war unfassbar respektlos irgendwie und trocken, aber es war trotzdem sehr lustig, also kann man nichts gegen sagen.
Ja, sehr unglücklich, das war von Karl. Mal gucken, ich hoffe, er kommt jetzt in die nächsten Wochen wieder komplett rein.
Ja.
Jetzt in den letzten Wochen haben wir beide schon drüber geredet, war es jetzt nicht mehr so stark von ihm, seitdem er das mit Real gesagt hat.
Ich glaube nicht, dass da ein Zusammenhang war, aber es ist lustig, dass es seitdem nicht mehr so klappt. Interessant, nächstes Wochenende, Olise gelb gesperrt, der Mann wird
starten. Ja, oder Musella, könnte auch wieder starten.
Ja, klar, aber Musella rechts.
Klar, man kann ja rechts.
Gut, wenn Gnabry rechts spielt, gut. Ich hätte gedacht, dass Karl für mich rechts startet, aber gut.
Könnte auch sein, ja. Aber es ist beides Optionen, die sein können.
Ja,
dass einer von denen halt da startet. Wir müssen natürlich noch erwähnen, Luis Diaz mit einem Weltklasse-Spiel. Ich glaube, du hast dieses Spiel auch angeguckt. Luis Diaz hat so gut gespielt.
An allen 5 Toren beteiligt.
Beide Elfmeter rausgeholt, 3 Tore geschossen.
Dein erster Hattrick für die Münchner.
Ja, also das war wirklich seine beste Leistung, sein bestes Spiel in dieser Saison.
Und wenn man sich jetzt denkt, dass Luis Diaz jetzt auch noch effizient wird, ich meine, das war ja sein Problem, so viele Großchancen hat der liegen lassen, dann sieht es echt dunkel aus für jegliche Mannschaft da draußen, nicht nur in der Bundesliga, sondern auch generell. Weil wenn du Olise hast, der sowieso absolut effizient ist, Harry Kane, der dir jedes Ding reinschraubt, beziehungsweise jetzt gegen die Hoffenheim hat er echt 4 Großchancen liegen lassen, muss man sagen. Und Luis Diaz jetzt auch noch jeden Ball reinmacht, ey, dann hast du eine offensive Macht, die hast du bei kaum einem anderen Verein momentan auf der ganzen Welt. Das ist schon geil. Also da freue ich mich auch, die mal wieder in der Champions League jetzt weiterzusehen.
Können wir direkt anknüpfen mit unserem Kickbase-Spieltag? Oder hast du noch was zu dem Spieltag?
Nö, wir können gerne mit Kickbase-Spieltag weitermachen und ich würde einfach mal diesmal anfangen. Ja. Mein Spieltag war mein bester in der Rückrunde bis jetzt. 1169 Punkte, war ich sehr zufrieden mit. Hab meinen Abstand auf Isam, also wir sind in der gleichen Liga, ich bin momentan auf Tabellenplatz 1, er auf 2. Vor dem Spieltag hatte ich knapp 100 Punkte Abstand, jetzt bin ich bei knapp 250 Punkten, also etwas konnte ich den Vorsprung ausbauen, das ist natürlich weiterhin total eng. Mein Spieltag wurde natürlich am Sonntagabend gekrönt durch 2 Tore und eine Vorlage von Harry Kane, den ich im Team habe. 312 Punkte, die beiden Elfmeter hat er gemacht. Der hätte aber auch ohne Frage noch 2-3 Tore mehr machen können oder müssen. Da habe ich mich auch sehr geärgert. Ich glaube, er hat 4-mal Großchance vergeben bekommen.
Ja, also er hat auch wirklich einiges liegen lassen.
Ja. Beziehungsweise Baumann hat auch echt gut gehalten, muss man auch sagen. David Raum, für mich 198 Punkte gemacht mit der Vorlage und dann meine zwei Prinzen, Saliakas und Königsdörfer, 2 Hamburger sozusagen.
Ich glaube, einer meinte auch in unserer Gruppe, was du für ein Glück hast, was für Gurken bei dir getroffen haben.
Ja,
also, das muss ich auch sagen.
Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe sie beide in meinen Videos auf YouTube beide empfohlen diese Woche.
Stimmt, ja.
Hab gesagt, holt euch Saliakas und Königsdörfer.
Ich bin Champion auf YouTube.
Ja, danke fürs Shoutout. Stellt sie auf und zack, beide haben getroffen. Saliakas mit 194 Punkten, Königsdörfer 141 Punkten. Dann habe ich noch Chor aufgestellt, 109 Punkte. Nübel macht es weiterhin solide, auch wenn sie verlieren. Ja. 84 Punkte ist echt gut bei einer 2-1-Niederlage. Dann hatte ich noch El-Fadli aufgestellt und Haidari, der gegen die Münchner leider nur 22 Punkte gemacht hat. Ansonsten habe ich mich über meine zwei 500k Lückenfüller gefreut. Özcan und Maloney, beide eingewechselt, 26 und 21 Punkte. Nimmst du von Lückenfüllern für 500k auf jeden Fall mit. Und wie gesagt, 1169 Punkte bin ich auf jeden Fall zufrieden.
Und diesen Spieltag waren es 1150 Punkte bei dir?
Habe ich gerade gesagt, 1169.
Ah, okay. Dritter Platz warst du, glaube ich, auf jeden Fall bei uns.
Zweiter.
Zweiter Platz sogar. Ja. Diese Woche. So, weiter geht's dann mit meinem Team. Mein Spieltag war in Ordnung. Ich habe 1069 Punkte geholt, war Vierter bei uns in der Liga für diesen Spieltag.
Ist auch dein bester Spieltag der Rückrunde aber bis jetzt, ne?
Ich weiß es nicht, kann sogar sein. Also wir haben, wie gesagt, Winter Reset gehabt.
Ja.
Haben jetzt ein neues Team. Ich kann ja mal erstmal vorlesen. Im Tor habe ich da, war mein zweitbester Spieler mit 105 Punkten. Hat ein solides Spiel gemacht, 2-0 verloren, aber trotzdem ordentlich Punkte gemacht. Dann habe ich einige Hamburger gehabt. Omari 101 Punkte beim 2-0-Sieg ist in Ordnung, also ist gut sogar. Sami Lukonga 81 Punkte, wurde zur Halbzeit verletzt ausgewechselt. Habe ich jetzt auch verkauft aus meinem Team. War auch in Ordnung. Und Mühlheim nur 69 Punkte, fand ich ein bisschen schwach leider. Dann habe ich Rexbejai von Augsburg, der hat leider diesen Elfer verursacht, der auch ein bisschen kritisch war. Minus 44 Punkte. Zudem, hart. Ja, es ist hart. Wer auch, wenn ich auch noch habe, ist Harder. Von Leipzig wurde eingewechselt, 43 Punkte gemacht. Bei Stuttgart habe ich Wagnermann, nur 27 Punkte, haben zwar verloren. Bei ihm überlege ich noch, ob ich ihn halte oder nicht, weil er hat jetzt die letzten 10 Spiele in Folge gestartet und hat so solide Punkte gemacht für seinen Marktwert. Und Stuttgarts Programm ist auch gar nicht so schlecht mit Köln, dann Heidenheim, Wolfsburg, Mainz. Kann man, lässt sich eigentlich auf jeden Fall sehen.
Ja.
Bei Bayern habe ich 3 Spieler, Bischoff, leider die letzten beiden Spiele gar nicht gespielt, jetzt schon wieder gar nicht.
Ist tough, seitdem du ihn geholt hast, hast du nicht einen Punkt von ihm bekommen, ne?
Ja, das ist schon sehr bitter. Also, ich bin mir da auch noch unsicher mit ihm. Eigentlich will ich ihn schon gerne halten.
Bist ja jetzt auch ein bisschen im Minus. Also, es ist jetzt hart, ihn abzugeben, ja.
Aber selbst wenn, irgendwann muss man halt loslassen. Aber ich habe das Gefühl, er wird auch dann wieder spielen. Und dann wird er auch, wenn er spielt, dann wieder seine 100 Punkte machen und so.
Ja.
Ito habe ich, einen kam rein, hat 51 Punkte mal geholt. Und dann habe ich noch Kwanza von Leverkusen, 72 Punkte geholt beim 1-1. Und der Spieler, der meinen Spieltag gerettet hat, er hat mehr Punkte gemacht als meine anderen 10 Spieler, ist Luis Diaz mit 564 Punkten. Mein erster goldener Balken in Kickbase seit 3 Jahren oder 4 Jahren spielen wir mittlerweile. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus mit seinen 3 Toren, 2 Elfmeter rausgeholt.
Mhm.
Und dass er einfach mehr Punkte macht als mein gesamtes Team, ist schon ein Statement. Also
ja, ist verrückt.
Man muss auf jeden Fall ein bisschen mehr kommen von meinem Team. Ich werde jetzt auch ein bisschen umstellen da. Auf jeden Fall hat Luis Diaz meinen Spieltag gerettet, muss man sagen. Auf der Bank hatte ich noch einen Soki mit 57 Punkten. Und jetzt Hack und Maximovic 2 Lückenfüller. Also das ist so mein Team. Und wir können ja direkt eingehen, wie jetzt unser Team aussieht oder was wir jetzt überlegen zu planen.
Ja, können wir gerne
machen. Ich habe Darm weiterhin im Tor. Ich behalte Muheim und Omari in der Verteidigung. Hab mir Chavez von Augsburg geholt. Macht das eigentlich super solide jetzt. Hab ihn für knapp über 8 Millionen geholt.
Auch gutes Matchup gegen die Heidenheimer.
Ja, ich habe Kwanza sonst von Leverkusen weiterhin in der IV. Und jetzt habe ich noch Ito mir auch, also habe ich behalten. Zudem habe ich mir Marco Friede geholt, der natürlich jetzt mit Bayern ein sehr, sehr schwieriges Matchup hat. Den habe ich jetzt auch auf der Bank. Ich glaube auch, dass ich ihn behalten werde und nicht aufstellen werde. Aus dem Grund, da er so gute Punkte macht, jetzt zum Beispiel gegen Freiburg, hat er 1-0 verloren, 119 Punkte gemacht, gegen Gladbach vorher 1-1, 140 Punkte, gegen Leverkusen davor 1-0 verloren, 126 Punkte. Das heißt, er macht immer einen grünen Balken, selbst wenn die verlieren. Und Bremens Programm nach Bayern sieht so gut aus, ja. Darüber haben wir auch schon geredet, mit St. Pauli, Heidenheim, Union, Mainz. Mein Mittelfeld besteht aktuell nur aus Bischoff. Da muss ich noch gucken, da muss ich mir vielleicht noch den einen oder anderen holen. Und im Sturm habe ich weiterhin Luis Diaz und ich habe mir jetzt Terrier mal geholt.
Du hast mich da übrigens um 8k genau überboten.
8k.
Ja,
bei Terrier bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich ihn aufstelle oder nicht. Vielleicht startet er vor Hofmann und Poku, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall ist eigentlich St. Pauli ein gutes Matchup. Harder werde ich verkaufen, Rexbejai werde ich verkaufen und Sami Lukonga habe ich ja bereits verkauft. Das ist so zu meinem Team gerade.
Ja, spannend. Viel getan. Bei mir gar nicht so viel. Meine Spieler steigen gerade alle sehr, sehr gut im Marktwert. Ich habe ja Wolf geholt mit 500k. Der ist jetzt bei 2,2 Millionen. Den werde ich aber sicherlich abgeben. Ich glaube, der wird vielleicht nicht mal in der Startelf stehen gegen Heidenheim. Wenn sich da was rauskristallisiert, mache ich den Gamble. Aber ich glaube, dass Kade den Rechtsverteidiger geben wird. Co. habe ich mir geholt, den behalte ich, der steigt auch fleißig. Sadiaka ist mein Juwel, auch 500k-Spieler, der weiter steigt, also den will ich auch nicht abgeben. Ich bin am überlegen, ob ich El Fadli und oder Königsdörfer weggebe. Ich will sie eigentlich gegen Union aufstellen, aber sie sind beide nicht sicher gesetzt. Ich glaube trotzdem, Königsdörfer wird ziemlich sicher starten, bei El Fadli weiß ich nicht, mit Toro Noriga wird es schwierig. Und ansonsten ist jetzt bei mir noch eine große Entwicklung passiert, denn über Nacht, ich weiß nicht, ob alle kein Geld hatten oder alle gepennt haben, aber ich habe Konrad Leimer für irgendwie 500k Overpay bekommen, also fast Marktwert.
Ja, bei mir, ich habe halt schon drei Bayern-Spieler, wir haben natürlich ein Limit,
ah, ja,
drei Spieler.
Sonst wärst du auf ihn gegangen wahrscheinlich,
ne? Ich hätte dann halt einen verkaufen müssen.
Und hast du überlegt, ob du auf ihn gehst?
Ich habe überlegt, ob ich Bischof verkaufe und auf ihn gehe. Bei uns waren halt zeitgleich Leimer und Upamecano auf dem Markt. Ja. Also da, es war schon ein kleiner Einreiz da.
Ich finde es geil, dass wir gerade noch diese Phase haben, wo immer noch gute Spieler auf den Markt kommen.
Wir das haben auch gerade
einen Tabsoba, Reset, ja. Genau, wir haben jetzt gerade auch noch einen Tabsoba frisch auf dem Markt. Wir haben Spieler wie ein Beste, die halt solide sind, kommen immer wieder auf den Markt. Ich glaube, jetzt gerade haben wir noch wen? Ja gut, Romano Schmid hätte ich jetzt keinen Bock drauf, aber Mittelstädt ist jetzt auch gerade wieder drauf. Also es gibt schon noch Spieler. Und jetzt muss ich überlegen, wenn ich Leimer halte, was ich ziemlich sicher machen werde, weil es ist Konrad Leimer, der wird sich festspielen wieder und gute Punkte sammeln. Da muss ich hier und da ein bisschen Einkürzungen machen. Vielleicht gebe ich sogar meinen Haidari ab. Ist natürlich hart, weil Haidari kostet 8 Millionen weniger, aber ich glaube, das ist es mir wert und vielleicht kriege ich auch noch irgendeinen Käufer in der Liga, der mir einen ganz guten Preis dafür bezahlt.
Also muss doch einen verkaufen, damit ich ihn halten kann.
Ja, also ich kann nicht, ich muss Haidari oder Leimer verkaufen und dann je nachdem Lückenfüller. Das ist halt schwierig. Ja, aber Hoffenheim hat auch ein gutes Programm, ne? Ich meine, die spielen jetzt gegen Freiburg, dann Köln, St. Pauli, Heidenheim, Wolfsburg.
Auch gut, ja.
Willst du Haidari haben?
Ich habe, das Problem ist, wann ich was gut habe, ich habe so viele gute Abwehrspieler, also Abwehr ist wirklich die Position, wo ich gar nichts brauche.
Stimmt, habe ich gesehen.
Und ich habe ja jetzt auch Friede, den ich jetzt extra auf die Bank stelle, damit ich ihn für danach einsetzen kann.
Du müsstest dann entweder Ito und oder Omari oder so und das dann
tough. Omari ist halt so wenig wert, also das,
ja, ja.
Nee, da müsste ich halt, das also das, Sinn, ne? Bei mir ist es sehr schwierig, ich könnte Chavez wieder verkaufen. Hat gab es auch Interesse an der Liga, dass ich ihn direkt weiterverkaufe.
Könntest du dir überlegen?
Könnte ich mir überlegen, aber auch Augsburg hat kein so schlechtes Programm dann.
Ja, also, aber Augsburg hat jetzt auch 2-0 voll. Aber ja, nee, ich check schon, bei dir ist es schwierig gerade, auf jeden Fall. Aber vielleicht ist es dann so, dass ich Haidari weggebe und Leimer halte, weil ich habe schon Bock. Ich habe ja Kane und wenn ich Kane und Leimer habe, Leimer wird sich langfristig wieder auf den Rechtsverteidiger einspielen, dann habe ich da schon zwei gute Bayern-Spieler drin. So, das sind die Entwicklungen in unserem Team momentan und damit auch eure Teams weiter fit werden, können wir jetzt auf die Kickbase-Spieltagsvorschau eingehen. Isam und ich suchen uns für jeden Spieltag drei Go-To-Teams raus. Und für mich sind es, also das sind Teams, von denen wir an diesem Wochenende am meisten Kickbase-Punkte erwarte. Letztes Wochenende hatten wir die drei gleichen Teams und ich kann mir vorstellen, dass wir sie wieder gleich haben. Aber wir werden sehen.
Ich glaube nicht.
Nee?
Ich glaube, bei einem Team bin ich ein bisschen Risiko gegangen, aber zwei Teams haben wir auf jeden Fall gleich.
Okay, also Bayern gewinnt klar in Bremen und ist ein Go-To-Team wie fast
auf immer, jeden Fall. Oder?
Ja.
Genauso ist es der Fall bei Hoffenheim.
Habe ich nicht drin.
Hast du nicht drin?
Habe ich nicht drin.
Zu Hause gegen Freiburg, die jetzt unter der Woche im Pokal spielen.
Ist so.
Sagst du?
Freiburg spielt gegen Hertha, wo sie eine absolute Klatsche bekommen werden heute Abend. Aber ich glaube, dass Freiburg das momentan relativ solide macht. Hoffenheim wird sich jetzt nach dieser Bayern-Niederlage nicht irgendwie lange damit beschäftigen wollen, sondern die werden das auch solide machen. Aber ich glaube nicht, dass sie zu Null gewinnen und ich glaube auch nicht, dass sie viele Tore schießen.
Okay.
Und deswegen sage ich...
War schon mal unterschiedlich. Ich dachte, das wären die ganzen Klaren, wo wir gleich sind.
Ja, nee, ich sag, Hoffenheim macht das vielleicht mit einem 2-1 oder so und die gewinnen das wahrscheinlich auch. Aber ich glaube, ein Go-To-Team in Kickbase sind sie ohne zu Null-Bonus für mich nicht. Ich habe stattdessen... Mit viel Ballbesitz einfach. Sie werden es trotzdem schwer haben, Leverkusen. St. Pauli hat es am letzten Wochenende gut gemacht gegen Stuttgart, aber eigentlich sind sie trotzdem keine Mannschaft, die gerade mit den Topclubs mithalten kann. Auch vor allem nicht auswärts in Leverkusen. Also Leverkusen wird da viel den Ball haben und ich glaube, die werden das relativ simpel 1-2-0 oder so gewinnen.
Ja, dann sind wir auf jeden Fall beim letzten Verein auseinander, weil da, das ist nämlich erstmal ein Risikoverein.
Also du hast auch nicht Leverkusen drin?
Ich habe auch nicht Leverkusen drin.
Okay.
Ich habe auch nicht Dortmund drin. Ich habe tatsächlich den HSV drin, zu Hause gegen Union Berlin. Ich sag, und Hamburg ist zu Hause vor allem sehr stark. Sie haben jetzt den ersten Sieg erst auswärts geholt. Davor haben sie alle Spiele, wo sie die Siege geholt haben, zu Hause geholt. Ich glaube, gegen Union wird das der Fall sein und auch zu Null.
Sagst du dann, ich soll Fadli und Königsdörfer aufstellen?
Nee, weil die, also Fadli nicht, weil ich glaube nicht, dass er spielen wird.
Also Liga-Insider und Kickbase sehen ihn starten, aber ich weiß es halt nicht.
Ich würde nicht auf ihn gehen, aber die anderen Spieler, so Vera, Vuskovic, die werden alle ordentlich Punkte sammeln.
Ja, und Königsdörfer?
Und Otele, Königsdörfer, ist halt wieder die Sache. Ich glaube, vor diesem Spiel hat er hat jetzt insgesamt 2 Saisontore. Bei ihm läuft es nicht so super.
Aber ich denke mir halt so, er hat jetzt, er wurde durchgehend, ich kann gerade nicht reden, er wurde durchgehend in der Startelf gelassen, obwohl er nicht getroffen hat. Jetzt hat er getroffen, warum sollte man ihn genau jetzt rausnehmen?
Na, das sage ich ja nicht.
Dann glaubst du, er wird
starten. Wenn er selbst in der Startelf, weiß ich nicht, aber ein Tor schießt und wenn er kein Tor schießt, wird er nicht so viele Punkte
machen. Ja, glaubst du, er wird starten, das ist meine Frage.
Ich glaube schon. Also jetzt ja, nachdem er ein Tor geschossen hat, ja.
Okay.
Aber er hat auch ein gutes Spiel gemacht gegen Heine.
Mein drittes Go-To-Team ist tatsächlich Augsburg. Ich glaube, auch wenn sie es im letzten Spiel echt schwach gemacht haben, gegen Heidenheim ist gefühlt jedes Team momentan ein Go-To-Team, weil die kriegen gerade offensiv nichts auf die Kette. Ja. Augsburg hat vor allem eine ganz gute Abwehr mit Schlotterbeck, Chavez und Banks. Und offensiv könnte vielleicht ein Gregoritsch mal wieder interessant werden oder ein Claude Maurice. Also ich glaube, dass Augsburg das am Sonntag ganz gut machen kann.
Ja, bin ich auch der Meinung. Also es gab einige Teams, finde ich, die man am Ende doch hätte nehmen wollen. Wir sind bei uns beide einig, dass Dortmund kein Go-To-Team ist.
Ja, das Matchup ist nicht ganz so leicht, wie man es vielleicht vermuten könnte. Die Dortmunder zu Hause gegen Mainz, klar der Favorit, aber Mainz auf jeden Fall gut in Form. Und ich glaube, unter Urs Fischer werden es die Mainzer auf jeden Fall hinten wieder schottendicht machen. Also es wird schwierig.
Ja, gehen wir weiter zu unseren Hot-Takes, würde ich sagen.
Okay.
Am letzten Spieltag war mein Hot-Take, dass mindestens 40 Tore fallen werden. Das war nicht ganz der Fall. Ich glaube, das war nicht mal annähernd der Fall.
Ja.
Ich glaube, am Ende waren es knapp über 20, so 25. Also da hat auf jeden Fall einiges gefehlt.
Ja.
Und mein Hot-Take diesen Spieltag ist, dass es diesen Spieltag richtig abgeht, was rote Karten angeht.
Aha.
Ich sage, es wird mindestens 4 Platzverweise geben und mindestens 6 Elfmeter. Also,
was hast du immer
gesagt? Insane. Jetzt geht's richtig ab. Ne? Vor zwei Spieltagen war es, glaube ich, 5 Elfmeter sogar. Platzerweise waren es jetzt nicht so viele, aber ich glaube, diesen Spieltag wird es ein bisschen abgehen.
Okay. Ja, okay. Das ist dein Hot-Take?
Das ist mein Hot-Take.
Interessant. Ich hoffe, davon wird nicht einer mein Dominik Kor sein.
Haben wir Freitag kann sogar sein.
Ja, das kann wirklich sein. Mein Hot-Take letzte Woche war, wie gesagt, dass Königsdorfer 2 Tore schießt. Er hat immerhin 1 geschossen. Isam hat gezittert. Und mein Hot-Take diese Woche ist, und das ist wirklich ein dicker Hot-Take, und ich weiß nicht, ob irgendwer mitgeht, aber es ist für mich definitiv im Bereich des Möglichen. Heidenheim verliert.
Okay.
Und Frank Schmidt nach 18 Jahren wackelt.
Wackelt? Was sagst du, was heißt wackelt?
Frank Schmidt wird in Frage gestellt, was gefühlt immer ein Tabuthema war. Der Mann ist seit 18 Jahren da, egal was passiert, der ist unser Trainer. Ich sag, wenn Heidenheim jetzt verliert gegen Augsburg, dann sind die sowas von unten drin. Du hast überhaupt gar keinen Raum mehr, irgendwie noch zu zögern. Ich sag, Frank Schmidt könnte, wenn sie das Spiel verlieren, wackeln und dann hat er noch ein Spiel, wenn sie das auch noch verlieren, dann ist Frank Schmidts Ära nach 18 Jahren vorbei. Und dann sage ich auch ganz ehrlich, der Mann hat so viel mit dem Team geschafft, aber gerade klappt so gar nichts, vielleicht ist es auch mal Zeit.
Okay, finde ich sehr, sehr interessant. Soll ich darauf eingehen? Ich glaube bitte. Nicht, weil ich glaube, wann war das? Heim war ja schon in der ersten Liga, da lief es auch nicht so gut. Also ich glaube, die gehen mit Frank Schmidt, selbst wenn er absteigt in die zweite Liga, dann, die sind ja wieder mit ihm aufgestiegen sogar. Also ich glaube, selbst wenn es nicht so gut läuft, behalten sie bei Frank Schmidt bei. Aber
na, Moment mal, Frank Schmidt ist doch nie mit Heidenheim abgestiegen, oder doch?
Ich glaube, Heidenheim war ja vorher schon in der ersten Liga.
Ja, wir sind mit ihm aufgestiegen und seitdem haben sie sich dort gehalten.
Ich glaube, die sind einmal abgestiegen, nicht? Oder irre ich mich da?
Ich glaube, du irrst dich. Oder waren sie... Ich meine, sie sind nicht abgestiegen. Ich meine, sie haben sich dort gehalten.
Kann auch sein. Ich kann mich
und deswegen habe ich das Gefühl, dass jetzt zum ersten Mal die Formkurve sowas von runtergeht, seit langer Zeit, dass sie langsam vielleicht mal drüber nachdenken müssen, sich von ihm zu trennen. Weil die sind seit 2023 durchgehend in der Bundesliga.
Du hast recht, ja. Seit 2023
sind mit ihm aufgestiegen, haben sich jetzt dort gehalten und ich glaube, dieses Jahr wird es schwer, sich dort zu halten. Und wenn man das irgendwie schaffen will, dann muss vielleicht mal ein anderer Trainer her. Ich sage nicht, dass Frank Schmidt ein schlechter Coach ist. Ich meine, meine Güte, was er mit denen gemacht hat, unfassbar. Aus welcher Liga hat er sie hochgezogen? Aus der vierten, dritten? Keine Ahnung.
Ja.
Aber vielleicht ist es langsam Zeit.
Also ich sage, jetzt unabhängig, ob die schon mal abgestiegen sind oder nicht, ich glaube, Heidenheim wird weiterhin mit hingehen, auch wenn die absteigen.
Okay. Ja, ich bin mal gespannt.
Bin ich aber sehr gespannt, wenn es so wäre.
Ja.
Das wäre schon ein, starker Call gewesen. Weil er ist ja jetzt so lange da, wie du schon meintest.
Klar, aber irgendwann musst du von Treue und blinder Liebe übergehen wir müssen realistisch denken. Und auch wenn der Mann zu Heidenheim gehört, wie sonst kein anderer in der Fußballwelt zu einem Verein, willst du als Heidenheim nicht absteigen. Und gerade bist du auf einem Kurs, wo nichts, was er macht, da gerade was dran ändert. Leider. Das tut mir auch leid. Aber es ist ja nur ein Hot-Take. Es muss ja auch nicht unbedingt in Erfüllung gehen. Vielleicht gewinnt Heidenheim auch gegen Augsburg und wir haben das Thema gar nicht. Machen wir weiter mit meinen Lückenfüllern. Ich bringe euch jede Woche günstige Spieler mit, unter 10 Millionen mindestens, die am Wochenende starten werden und vielleicht auch richtig dick punkten könnten. ich habe gerade gesehen, ich habe leider die ganzen Marktwerte von gestern aufgeschrieben. Sie sind trotzdem alle noch unter 10 Millionen, aber sind wahrscheinlich alle so um so 100 bis 300k teurer. Nicht wundern. Aber trotzdem, Süle ist auf jeden Fall ein heißer Kandidat für den Freitagabend. Ihr könnt nicht nur die Aufstellung einsehen, sondern Süle wird es wahrscheinlich sowieso in die Startelf schaffen. Marktwert knapp 6,5 Millionen. Can ist verletzt. Stotterberg hat die gelbe Sperre. Gelbsperre, was lächelst du da drüben? Du lächelst. Was gibt's zu lachen?
Nein, ich find's guter. Guter.
Hast du was gegen Süle?
Nein.
Okay.
Ich denke mir nur an die Süle-Memes gerade. Ich finde aber.
Die Süle-Memes?
Also, ich find's aber stark, dass er sogar vor Benzebaini in der IV spielt.
Na, ich glaube, dass tatsächlich Anton, Benzebaini und Süle alle spielen. Weil Schotterbeck ist gelb gesperrt.
Ja.
Da wird es jetzt Benzebaini machen. Dann hast du in Anton und rechts hast du Süle.
Ja.
Also,
ich meine, beim Spiel davor, finde ich.
Ach so, ja.
Aber ich glaube, das lag daran, dass Süle halt rechter IV spielen kann und Rechtsfuß ist.
Und wenn Benzebaini
und Schotterbeck beide Linksfüße sind.
So wird es sein. Süle auf jeden Fall günstig, hat den Kickbase sogar den blauen Stern, wird starten. Auf der anderen Seite bei den Mainzern gibt es drei Abwehrspiele, die noch günstig sind. Bell mit 9,8 Millionen, Da Costa mit 8,8 und Chor mit 5,7. Alle drei einpacken, die punkten wirklich gut unter dem neuen System von Fischer. Du hast gesagt, HSV ist für dich ein Go-To-Team, da gibt es sehr günstige Kandidaten. Dein Omari, 2,3 Millionen Marktwert,
ja, den habe ich.
Einpacken. Jatta, 2,1 Millionen Marktwert, einpacken. Ist sicherer Starter, am letzten Spieltag seinen ersten grünen Balken der Saison geholt. Und Otele, 4,0 Millionen, auch sicher, wird weiterhin starten. Wen gebe ich euch noch? Den Rest müsst ihr im YouTube-Video anschauen. Ist auf Kickbase Champion hochgeladen worden. Aber ich gebe euch noch ein paar mit. Finkgräfe könnte für David Raum reinrotieren. 0,5 Millionen, also 500k Marktwertspieler. Und bei Leverkusen finde ich interessant Terrier, den du dir eingepackt hast. Ich glaube, er wird starten. Mhm. Er hat es im DFB-Pokal letzte Woche unter der Woche gut gemacht. Am Wochenende nicht gestartet und die Offensive war schwach. Also warum gibt man ihm da nicht die Chance? Für 6,6 Millionen, glaube ich. Und Palacios, auch mit 8,7 Millionen. Total günstig, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Den Rest, wie gesagt, findet ihr auf YouTube. Und was lachst du jetzt schon wieder? Was ist jetzt schon wieder?
Ich finde es, das ist zu dem davor. Du meintest, dass Pinkgräfe ist auch einer. Ich finde es sehr schade für dich, weil du hast ihn so lange gehalten. Dann hast du ihn verkauft.
Bitte erzähl.
Und jetzt hat David Raum die 5. Karte bekommen.
Ich habe Pinkgräfe seit ungefähr 5 Spieltagen als 500k-Spieler auf der Bank geparkt. Ich habe ihn nicht mal eingesetzt, weil ich habe einen 5er Abwehr. Immer weil ich im Kopf hatte, David Raum hat diese fucking 4 gelben Karten.
Ja.
Dann gebe ich Finkgräfe ab, um irgendwen anders zu halten. Ich habe Maloney mir geholt, der hat dann immerhin 26 Punkte gemacht und Finkgräfe halt 0. Deswegen habe ich meinen 500k-Spieler da ausgetauscht. Und genau dann, an dem Spieltag, wo ich ihn abgebe, holt sich Raum diese fucking 5. gelbe Karte. Und ich sehe das auch im Live und ich war so, nee, kann nicht sein. Gut, jetzt ist meine Frage, weil ich habe die Spielerduelle mitgebracht, bevor du deine anderen Sachen sagst. Ich habe die Spielerduelle, Startelfduelle mitgebracht für die kommende Woche. Und da spielt auch Finkgräfe eine Rolle, denn sowohl Liga-Insider als auch Kickbase sehen folgende Möglichkeit, und zwar, dass links Henrichs spielt und rechts Baku.
Finde ich auch sehr spannend.
Folgende Frage, wen siehst du auf den beiden Außenverteidigerpositionen starten? Finkgräfe, Henrichs, Baku, wer spielt?
Henrichs und Baku.
Ja?
Wenn ich das entscheiden könnte, würde ich sagen Henrichs.
Dann sagst du also, war gar nicht so schlecht, als ich Finkgräfe verkauft habe.
Vielleicht könnte ja Finkgräfe eingewechselt werden.
Ja gut, das kann natürlich sein. Okay, du sagst, dass Henrichs links, Baku rechts?
Ja, aber ich sag, für einen 500k-Spieler ist ein guter Gamble, der war ja auch bei Leipzig spielt und gutes Punktepotenzial hat.
Ja.
Also wenn ihr ihn habt, dann behaltet ihn nochmal
fürs Wochenende. Ja klar, das auf jeden Fall. Okay, nächstes Startelf-Duell. Wer bildet die Leverkusener
Übergang hier gerade.
Ja, die Leverkusener Innenverteidigung. Für mich ist eigentlich Tabsoba safe gesetzt. Ja. Und dann, wer sind die anderen beiden? Andrich, Bade und Kwanza.
Finde ich sehr schwer. Also Tabsoba ist für mich der einzig sehr stark gesetzte. Danach ist es schon schwierig, weil Andrich hat im Mittelfeld gerade keine Chance, sich da durchzusetzen. Vor allem Garcia ist absolut festgesetzt und in der IV hat er halt die einzige Chance, wirklich zu spielen, sehe ich ihn. Also da sehe ich ihn gerade nur. Ich finde es schwer, also wenn ich mich entscheiden müsste, ich würde wahrscheinlich sogar mit Andrich gehen, weil er auch der Kapitän ist und die Mannschaft gut kennt. Und dann zwischen Kwanza und Bade könnte man sich gut entscheiden, also weiß ich nicht. Würde ich wahrscheinlich Kwanza nehmen, weil ich ihn gerade selber im Team habe, wahrscheinlich deshalb.
Okay.
Aber spielerisch, finde ich, nehmen sie sich alle nicht so viel. Nicht alle spielen jetzt die absolute Weltsaison da. Also man kann da auch durchrotieren.
Ja. Wer startet beim Mainzer Sturm neben Tietz? Silas oder Becker?
Ich sage, man kann nochmal mit Silas starten, bevor man dann mit Becker irgendwie ihn ablöst.
Okay. Wolfsburger Innenverteidigung hat mir vorhin schon kurz angesprochen.
Oh, ja.
4 Spieler im Rennen, Kulirakis, Wavro, Jens und Adjetey.
Für mich wenn ich das aussuchen könnte, würde ich auf jeden Fall mit Wawro gehen. Ich finde ihn spielerisch als IV sehr stark. Kulirakis hat jetzt getroffen, macht es eigentlich grundsolidend gut.
Du hast Wawro, Kulirakis und dann Jens und Ajetay noch.
Ja, Jens ist leider jetzt außen vor. Ich glaube, an sich, ich glaube, er wird auch keine Rolle mehr bei Wolfsburg spielen, weil er ist schon abgeschrieben bei Wolfsburg.
Ich finde es schade. Immer wenn er spielt, macht das eigentlich solide.
Er ist eigentlich immer solide gemacht. Ich glaube, Ajetay könnte jetzt vielleicht reinrücken. Die haben ihn auch für 9,5 Millionen geholt, also ordentlicher Preisgeld.
Das heißt, für wen rückt er rein?
Wenn, dann würde ich ihn, also wenn ich es entscheiden könnte, dann würde ich ihn statt Kulirakis spielen lassen.
Und wer, aber du sollst jetzt für die Manager draußen abschätzen, wer steht in der Startelf?
Ach so, dann würde ich sagen Kulirakis und Wawro wieder.
Okay. Touré oder Prass auf dem linken Flügel bei den Hoffenheimern?
Boah, das ist schwer. Also Touré fand ich nicht gut gegen Bayern. Er hat so viele Bälle verloren, aber es war auch Bayern. Prass macht das eigentlich immer grundsolide, aber ich finde Touré ist sonst der Bessere.
Touré wird schaden?
Ich glaube schon.
Und letztes Duell, El Fadli gegen Torun Riga.
Also, du meinst ja, die sehen, dass Fadli startet, aber ich finde, Tunoriga sollte starten.
Also, letztes Spiel hat er Fadli gestartet. Er wurde, glaube ich, in der 50. oder so rausgenommen, weil er halt gelb hatte. Ich glaube, die wollten halt nicht gelb-rot riskieren bei ihm.
Ja, ich glaube, und Tunoriga war ja halt davor ein bisschen verletzt.
Kann auch sein.
Ich glaube, ich sehe eigentlich eher Tunoriga vor ihm starten.
Okay. Ja. Gut, das war's zu den Startelf-Duellen für diese Woche. Habe ich mir überlegt, können wir jetzt jede Woche eigentlich machen, dass ich dir so ein paar Startelf-Duelle mitbringe. Aber das sind ja auch Fragen, die Manager draußen so wirklich interessieren. Sollen wir unser 200-Plus-Punkte-Spiel
machen? Ja, lass uns da mal.
Jede Woche suchen wir uns drei Spieler aus, die mindestens unserer Meinung nach, bitte huste einmal, wunderbar, 200-Plus-Punkte sammeln. Wir dürfen jeden Spieler über die ganze Saison nur einmal nehmen und wir dürfen pro Spieltag nur einen Spieler von dem Verein nehmen. Zum Beispiel im letzten Spieltag hatten wir beide als Go-To-Team unter anderem die Leipziger genommen. Dann dürfen wir aber nicht sagen, ey, wir nehmen drei Leipziger, weil die gut aussehen gegen Köln. Nee, wir hatten sie gar nicht als Go-To-Team.
Ich hatte sie nicht.
Ich auch nicht. Keine Ahnung, was. Es war nur als Beispiel.
Deshalb dachte ich, das habe ich nichts gesagt, weil ich dachte, du wolltest irgendein Beispiel nennen.
Ja, ich sage als Beispiel, wir hatten jetzt zum Beispiel, wir nehmen zum Beispiel beide Leipziger als Go-To-Team und dann dürfen wir aber nicht drei Leipziger nehmen, sondern nur einen Leipziger und müssen uns sonst von zwei anderen Teams bedienen. Am letzten Spieltag habe ich mich für Leveling entschieden, hat nicht die 200-Plus-Punkte geknackt, Gulaschi ebenfalls nicht und Nico Schotterbeck auch knapp nicht. Und du hattest dich entschieden
für... Ja, wir hatten beide sehr gute Spieler eigentlich vom Namen her. Ich hatte Under, den hatte ich noch gar nicht. Hat es leider nicht geschafft. Brandt hat zwar ein Tor geschossen, hat es leider auch nicht geschafft. Und ich hatte einen Grimaldo, den ich auch noch nicht aufgestellt habe, hat es leider auch nicht geschafft. Also und
somit steht es nach 21 Spieltagen 10-7. Also es ist immer noch echt keine gute Bilanz, die für uns spricht.
Knappe Führung aber noch für mich, nehme ich.
Knappe Führung für dich. Und dieses Wochenende habe ich mich entschieden, ganz anhand meiner Go-To-Teams, für einen Leverkusener. Und zwar gehe ich mit Palacios. 242 Punkte. Aha. Ich sehe ihn in der Startelf, nachdem er jetzt dreimal eingewechselt wurde. Und ich glaube, dass er das machen wird. Du schmunzelst schon wieder. So krass. Jedes Mal, wenn ich hier rede, ich fühle mich hier ganz rot. Isam flirtet mit mir hinter dem Mikrofon. Goretzka, glaube ich, wird starten. Wird auch die 200-Plus-Punkte knacken. Und ich habe ihn noch nicht gehabt. Ich glaube, er wird gegen die Bremer viel Ballbesitz und viele Rohpunkte einsammeln. Und meinen ersten Augsburger überhaupt. Nee, stimmt gar nicht. Ich hatte, glaube ich, vor ein paar Wochen Kevin Schotterbeck. Ich gehe mit Claude Maurice. Macht 333 Punkte gegen Heidenheim.
Sehr spannend. So, jetzt kommen wir dann zu meinen drei Spielern. Ich habe mich nämlich für folgende drei entschieden. Mit meinen Go-To-Teams bin ich weitergegangen. Obwohl bin ich nicht ganz weitergegangen, das ist gelogen. Ich habe tatsächlich einen Dortmunder genommen. Da er jetzt gerade reinrotiert, habe ich jetzt Benze Baini genommen. Gegen Mainz, mal gucken. Vielleicht macht er die Elfmeter statt Girassi.
Stimmt, Emre Can ist ja nicht
dabei. Emre Can ist ja nicht dabei.
Guter Call eigentlich, gefällt mir.
Ein Elvacon könnte sein. Und dort musst du dann halt zu Null spielen, dass er vielleicht die 200 Punkte knackt.
Aber sie sind ja nicht dein Go-To-Team, also gehst du nicht davon aus.
Sind nicht mein Go-To-Team, gehe ich mal gucken. Ich hatte noch einen Hoffenheimer, Haidari, habe ich noch nicht bisher gehabt.
Sag wie? Du sagst ihn jetzt, wo ich ihn abgeben will, sagst du Haidari, das ist hart.
232, ja. Sag ich, Hutter. Und bei den Hamburgern habe ich Otele mit 266 Punkten.
Das wäre krass, wenn er jetzt
gehe ich dann mit.
So direkt explodiert. Aber man hat ihn auch für 1 Million Leihgebühr geholt. Sagt mir eigentlich, wenn der Mann fit ist, dann zockt er jede Minute gefühlt.
Ja, und hat es in diesem einen Spiel gut gemacht, muss man sagen. Ja,
gute Calls, gefällt mir. Wollen wir direkt weitermachen mit den Ergebnistipps?
Lass uns damit weitermachen, auf jeden Fall.
Alright, dann willst du uns durch die Matchups durchgehen oder soll ich machen?
Kann ich gerne machen. Also Freitagabend am 13.02. um 20.30 Uhr spielt Dortmund gegen Mainz 05. Jetzt lachst du hier.
Ja, weil du das so gut angekündigt hast. Weil du das Datum sagst, so als wissen die Leute sonst nicht, warum. Ich sag, Dortmund gewinnt 2-1.
Ich sag tatsächlich 1-1.
Okay.
Also ich sag, Dortmund gewinnt nicht. Dann gehen wir weiter mit dem Samstagnachmittag, 14.02. 15.30 Uhr. Bayern 04 Leverkusen empfängt zu Hause St. Pauli.
Bei dem Spiel gehe ich mit einem 2-0 für Leverkusen.
Ich sage 2-1. Leverkusen wird sich lange schwer tun. Mhm. Weiter geht's mit Frankfurt gegen Gladbach. Da sage ich 2-1 für Frankfurt. Frankfurt das gewinnt endlich mal.
Okay, krass. Ich sage 2-2.
Das nächste Spiel, Bayern, also Bremen spielt zu Hause gegen Bayern München. Ich sage da, gewinnt Bayern nur 3-1.
Ich sage, Bayern gewinnt 5-0.
Okay.
Das wird wieder mal ganz bitter für die Bremer. Ohne Nick Woltemade kannst du keinen Bayern-Bremen-Duell
gewinnen. Finde ich spannend. Also ich glaube, Bremen wird da ein bisschen was gegen zeigen. Wir sind gespannt. Hoffenheim gegen Freiburg, sage ich, gewinnt Hoffenheim ganz klar 3-0.
Ich habe ein 2-1 auch hier.
Und das letzte Samstagnachmittagsspiel ist Hamburg gegen Union Berlin. Und ich sage, Hamburg gewinnt 2-0.
Ja, ich fand es eigentlich einen geilen Call. Aber für mich ist es ein klassisches 0-0-Spiel tatsächlich. Okay.
Ja, dann Samstagnachmittag, 18:30 haben wir noch Stuttgart gegen Köln. Und da tippe ich 3-2 für Stuttgart.
Ich habe auch 3-2 für Stuttgart. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass wir das beide haben. Aber beide sind offensiv gut unterwegs. Ja.
Dann gehen wir weiter zu den Sonntagspartien. Da haben wir zum einen Augsburg gegen Heidenheim. Und da tippe ich um 15:30, dass sie 1-1 spielen werden.
Und ich sage, Augsburg gewinnt 2-0, Frank Schmid wackelt.
Und das letzte Spiel um 17:30 am Samstagabend, Leipzig gegen Wolfsburg. Ich sage, hier geht es auch nur 1-1 aus.
Ich sage 2-1 für Leipzig, die machen das schon, aber es wird nicht leicht. Ja, interessant, wir haben die Tendenzen aber wie immer ziemlich ähnlich. Ich glaube, wir haben bei jeder einzelnen Truppe, bei jedem einzelnen Matchup immerhin den Sieger gleich, beziehungsweise einmal hatte ich einen Unentschieden und du einen Sieger, aber interessant. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was für euch die Go-To-Teams und die geilen Spieler für dieses Wochenende sind, vor allem im Kickbase, interessiert uns auch immer. Und deswegen, ihr habt ja am Anfang der Folge gehört, manchmal lesen wir auch gerne Instagram-Kommentare vor, dass wenn ihr irgendwas zu sagen habt, wenn ihr irgendwen fronten wollt in eurer Liga, wenn wir euer Team bewerten wollen, dann schickt uns das sehr gerne zu.
Ich habe noch zwei kleine Sachen für dich, eine Sache. Das sind nicht so kleine Sachen, aber ich halte die eine Sache ein bisschen kürzer.
Okay.
Wir hatten uns ja in der letzten Folge gedacht, wir haben beide die Wintertransfers bewertet. Und jetzt sollst du einfach nur mal in Schulnoten ganz schnell 1-6 die Sommertransfers bewerten, wie sie bisher in dieser Saison performt haben.
Ja.
Also du musst nur die Note sagen, vielleicht höchstens 1-2 Sätze, wenn du dazu was, wenn es dafür was zu sagen gibt. Es sind einige Spieler, also halte dich da ruhig eher ein bisschen kurz.
Okay.
Ich bin auch nach Verein gegangen, also ich habe hier jetzt nicht jeden Verein drin, ich habe 2-3 Vereine drin, das werdet ihr jetzt sehen.
Aber freue ich mich, das ist eine ganz coole Sache eigentlich.
Wir fangen an mit den Hamburgern, unser Lieblingsverein, was wir gerne ansprechen.
Das stimmt, wir sprechen viel über den HSV.
Ja, wir sprechen viel über den HSV. Wir fangen an mit Rein Philippe. Wie findest du seine Bewertung? 1-6, 1 ist natürlich sehr gut, 6-6 nach Schulnoten.
Eigentlich muss man ihm fast, ich gebe ihm eine 2, weil er hat die meisten Tore im Kader, aber er startet kaum, deswegen keine 1, aber er ist, glaube ich, ablösefrei gekommen, stimmt das?
Nee, 2,5 Millionen von Braunschweig. 2,5 Millionen,
okay, mein Fehler. War trotzdem eigentlich ein guter Transfer, er zockt ein bisschen zu wenig dafür, dass er eigentlich gut performt, ich sage eine 2.
Okay, eine 2 treiben wir ein, der nächste ist Nikolai Remberg. Der kam von Kiel für 2,4 Millionen.
Ist eine 1. Genau der Mann, den du dir da holen wolltest, spielt sehr solide.
Weiter geht's mit Nicolas Calpaldo, der jetzt reinrückt für Sami Lukonga, kam für 2,1 Millionen.
Der ist sogar der Capitano, ne?
Bei Hamburg?
Ja, ich glaube, er ist der Kapitän. Kann das sein?
Weiß ich gar nicht.
Nee, Josef Paulsen.
Ja?
Aber ich glaube, jetzt, wo Josef Paulsen raus ist, macht es, glaube ich, Calpaldo die ganze Zeit.
Mhm. Weiß ich gerade gar nicht.
Kann auch kompletter Quatsch sein. Keine Ahnung, wo ich es aufgeschnappt habe. Ich habe es im Hinterkopf gehabt. I don't know. Ich bin nicht... Also er macht das Kern solide, aber ist kein auffälliger Spieler. Gerade im Mittelfeld hat er mir gar nicht gefallen, wo er immer mit Remberg zusammengespielt hat. Also gut, dass Fabi Vieira jetzt da ist. Für mich eine 3+.
Okay. Weiter geht's mit dem Spieler, den du gerade genannt hast. Yusuf Paulsen kam für 1 Million.
Ist eine 6. Er hat noch gar nichts gemacht bis jetzt. Er hat ein Tor geschossen, ne?
Ich glaube, ein Tor,
ja. Aber ja, dann vielleicht eine 5-.
Er ist halt 5-.
Er ist die ganze Zeit verletzt. Du machst ihn zum Kapitän und dann spielt er gefühlt gar nicht. Also ist halt natürlich nicht seine Schuld unbedingt. Ja, er ist halt verletzt.
Schon bitter.
Kannst du bis jetzt kaum gut bewerten.
So, wir haben noch 4 Spieler vom HSV.
Vier Spiele noch vom HSV ist das.
Luka Vuskovic kam.
1+.
Leihe, 1 Million. 1+? Ja, ist auch 1+. Sind wir, glaube ich, alle einig. Nächster ist Sami Lukonga, kam für 300.000.
Ja, ich finde, du hast schon richtig gesagt, eigentlich ein sehr interessanter Spieler, aber momentan eher noch bei einer 2-. So richtig geil hat er sein Potenzial noch nicht genutzt.
Okay, dann haben wir Jordan Turunariga.
Ja,
ablösefrei
kam ähnliche Situation. Geiler Spieler, noch nicht durchgehend kontinuierlich seine Leistung gezeigt, 3+.
Und der letzte, Fabio Vieira, kam auch von Arsenal per Laie.
Mittlerweile, ich glaube, ich hatte ihn, wo wir das letzte Mal über ihn gesprochen haben, echt schwach bewertet aufgrund seiner zwei roten Karten. Mhm. Jetzt ist er für mich bei einer 2+.
Okay. Oh, 2+, ist schon sehr gut, ja?
Ja, macht das
schon
sehr
gut. Würde ich aber auch sagen, für mich, ich will nur einmal kurz sagen, für mich sind die besten, Vuskovic ganz klar, dann Vieira und Sami Lokonga.
Philippe, ja, Sami Lokonga, ich bin eigentlich auch überzeugt von ihm, aber er hatte halt hier und da, ich glaube, er hat auch schon mal eine Rotsperre gehabt oder war verletzt und jetzt ist er wieder verletzt. Also
ja,
es fehlt die kontinuierliche Leistung da.
So, dann kannst du dir aussuchen. Ich bestimme noch den nächsten Verein und danach darfst du dir aussuchen. Okay. Der nächste Verein ist Werder Bremen, weil es gerade so passend passt mit dem Kader und weil es gerade viel drum redet. Kommen wir mit den Sommertransfers. Das sind nur die Sommertransfers, die wir
bewerten. Ja, klar. Die Winterneuzugänge haben wir, wie gesagt, letzte Folge gesprochen. Ja. Wenn ihr das verpasst habt, dann hört da gerne nochmal rein.
Isaac Schmidt kam von der Leihe von Leeds.
Eine 4. Er hat ein oder zwei gute Spiele gehabt, aber ansonsten nichts geleistet. Oh, das klingt so hart, Mann. Aber es stimmt ja. Er spielt ja kaum.
Ja, das, wenn du jetzt noch die anderen Namen hörst. Victor Boniface, Leihe von Leverkusen.
Ah, der Goat. Carrot. Die beste Vorlage, die ich je gesehen habe, geliefert. eine 5. Also ich meine, er hatte ein, zwei, drei gute Aktionen. Man dachte kurz, der alte Boniface ist wieder da. Und jetzt mit der Verletzung ist es natürlich gar nichts.
Weiter geht's mit Maximilian Wöber, Leihe von Leeds.
Ja, hat er überhaupt ein Spiel gemacht?
Ich glaube nicht, das ist er das. Ich glaube, er war die ganze Zeit verletzt.
Ja, dann muss ich mir leider eine 6 geben. Obwohl, ich glaube, er hat ein Testspiel oder so gemacht. Ja, ist ja eine 6 dann, gut.
Karl-Hein von Arsenal, Leihe.
Eigentlich sage ich sogar eine 1 und ich sage, er ist besser als Backhaus. Ich check nicht genau, warum er sich für Backhaus entschieden hat. Ich habe die Trainingsvideos auch gesehen von ihm, wo er so richtig enthusiastisch, also hast du es gesehen? Er hat so einen Ball gehalten, hat dann so geschrien und so, war so richtig, also der ist ein richtiges Biest eigentlich und er hat es auch in den paar Spielen gut gemacht, wo er vertreten hat. Für mich eigentlich eine 1, aber ich verstehe nicht, warum ihn man ihn dann auf der Bank versauern lässt.
Ich habe nur eine kurze Frage dazu direkt. Du hast ja jetzt da das Torwart-Duell angebracht, Backhaus-Hein. Da haben wir auch noch das Torwart-Duell Cetera und Kauer Santos. Von diesen vier Spielern, wen findest du von der Reihenfolge nach sind die besten?
Also eigentlich sind es ja keine Torwart-Duelle. Du hast sie jetzt endgültig beide geschlossen.
Aber ja, aber die wechseln ja immer ab. Vor allem bei Frankfurt ist es da.
Bei Frankfurt hatten wir viele Wechsel. Jetzt hat sich der neue Coach ja klar zu Santos bekannt gegeben. Für mich die Reihenfolge ist auf der 1.
Wenn du jetzt am nächsten Spieltag aufstellen würdest, alle sind fit.
Und ich habe sie jetzt, also ich muss
alle sind gerade so in der Form, wie sie sind.
Also ich sag jetzt also den Torwart für Frankfurt und für Bremen einfach.
Nein. Du hast alle fit Keeper.
In einem Team und ich muss ranken. Okay, check. Gut, dann sind sie jetzt alle bei Hertha zum Beispiel. Dann würde ich als erstes mit Ernst gehen. Nein, okay. gut, dann ist für mich die Nummer 1 in meinem Team ist Cetera. Mit der meisten Erfahrung und auch wenn er bei Frankfurt jetzt ein paar Aussätze hatte, ist er für mich immer noch ein sehr guter Keeper. Auf der 2 ist Hein, dann Backhaus und 4 ist Kauer Santos.
Okay. Finde ich auf jeden Fall, finde ich solide. Vor allem Cetera kam ja von Bremen, fällt mir gerade auf, also ist mir gerade erst in den Sinn gekommen. Ja, dann haben wir Jugavara. Kam auch nur eine Laie von
so ist eine 2+. Guter Mann.
Puertas.
Ja, 5.
Spanier.
Also er hat so viel Talent, aber er macht gar nichts.
Und der letzte ist Samuel Mbangula. Kam für 10 Millionen.
Leider nur eine 3-. Gute Phasen, aber eben auch hier.
Hat aber auch viel Potenzial.
Ja, klar. Auf jeden Fall.
Okay. Machen wir noch einen Verein. Du darfst dir aussuchen. Ich habe hier 3 Vereine noch.
Achso, und die anderen machen wir dann in der nächsten Folge, oder was?
Die anderen machen wir in der nächsten Folge.
Okay.
Ich habe zum einen Union Berlin, Freiburg oder Dortmund.
Machen wir Dortmund.
Dann machen wir Dortmund. Sind auch nicht so viele. 5 Stück sehe ich hier sogar nur. Der erste zählt nicht so ganz eigentlich. Jan Kauto wurde jetzt offiziell 20 Millionen bezahlt im Sommer.
Ja, du hast schon gesagt, er ist ja schon ein bisschen länger da, ne?
Mhm.
Diese Saison hat er sich echt gut gemacht. Auch wenn er jetzt wieder eine Phase hat, wo er weniger spielt. Gerade in der Champions League hat er mir gut gefallen. Ja. Und eine glatte 2.
Okay. Daniel Svensson war natürlich die halbe Saison dann noch da, aber wurde jetzt offiziell im Sommer verpflichtet.
Top Mann. Nach den ersten 4-5 Spielen hätte ich ihm eine 1+ gegeben. Gerade wieder eine schwächere Phase. Oder eine längere schwächere Phase schon.
Nur 6,5 Millionen hat er gekostet.
Ne? Das ist echt günstig. Trotzdem eine 1-. Also für das Alter so viel Talent.
Den Preis auch noch, ja. Also ja, sehr stark. 6 Spieler sind es doch. Naja, okay. Anseminho, wie bewertest du seine Leihe?
Ja, also, Bro ist halt weg. Nicht gut. Eine 4. Immer wenn er gespielt hat, hat er es gut gemacht, aber er war zu viel verletzt.
Okay, der Spieler war auch schon da. Kani Shukwumeka.
Gefällt mir gut.
20 Millionen war seine Ablöse jetzt im Sommer.
Gefällt mir immer besser. Übernimmt hier und da immer mehr Verantwortung. Hat jetzt das Pech in Anführungsstrichen, dass der Goat Julian Brandt wieder vor ihm gesetzt ist. Eine 3+, 2-.
Und dann haben wir noch 2 Spieler. Fabio Silva kam für 22,5 Millionen.
Besser als ich dachte. wirklich besser als ich dachte. Hat kurzzeitig sogar Guirassy Konkurrenz gemacht. Mhm. Nachdem er im Winter ja schon für einen Wechsel plädiert hatte, hat er jetzt ehrlich Minuten gesammelt.
Aber ich sage, er hat die Chance nicht genutzt. Hätte er die Chance genutzt,
dann hätte er... Hätte okay gemacht. Er hat nicht überragt, das stimmt schon. Für mich eine 3+. Ich dachte eigentlich so eine 5 oder so, aber er hat es besser gemacht, als ich dachte.
Jetzt gerade gut gesetzt im Kader. Jude Bellingham für 30,5 Millionen.
Ja, viel zu viel für ihn gewesen. Es war der Name, der ihn nach Dortmund gebracht hat. Das ist ohne Frage. Und nach dem Drama am Anfang ist er jetzt erstmal außen vor gewesen. Jetzt hat er sich in den letzten Spielen festgespielt. Über die ganze Saison bis jetzt ist er eigentlich eher bei einer 4. Aber in den letzten Spielen hat er sich vielleicht die 3- verdient.
So, das war eine super Einschätzung und das war's auch. Die nächsten Vereine machen wir in der nächsten Folge. So, und ich würde sagen, wir runden jetzt mal diese Folge ein bisschen ab. Die Quizzes kriegt ihr in der nächsten Folge. Ich bereite ein sehr, sehr großes, dickes Wer wird Millionär-Quiz vor für euch zu Hause und für Moritz. Da könnt ihr euch alle nochmal richtig beweisen. Moritz wird bestimmt auch noch ein kleines Quiz vorbereiten.
Natürlich.
Ich hoffe, euch hat diese Folge auf jeden Fall gefallen. Uns hat es beide sehr viel Spaß gemacht und ihr konntet auf jeden Fall einiges dazu gewinnen. Und wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wie es am Ende auslaufen wird. Hertha spielt heute Abend bei uns, Dienstag nehmen wir auf. Morgen spielt Bayern im Pokal, also sind wir sehr gespannt. Und wir wünschen euch eine schöne Fußballwoche, ein schönes Bundesliga-Wochenende. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Das war's von mir.
Bis dahin und viel Spaß mit unserem wunderbar produzierten Outro. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war's mit dieser Folge Ohrjubel. Lasst uns gerne eine positive Bewertung und einen Kommentar da und schaut auch gerne auf Instagram und TikTok vorbei.
Jeden Mittwoch um 0 Uhr eine neue Folge Ohrjubel. Bis nächste Woche, euer Moritz und Isam.